Hallo echte Mamas und alle, die sich schon mal gefragt haben, was geht eigentlich in den Köpfen der Papas so vor?
Spoiler, eine ganze Menge. Und genau darüber sprechen wir alle zwei Wochen im Echte Papas Podcast. Ich bin Florian.
Und ich bin der Marco. Zusammen holen wir uns spannende Gäste vors Mikro und reden über den Alltag als Vater, über Gleichberechtigung, Mental Load, Schulstress, Familienmodelle und warum Vereinbarkeit kein Passwort sein darf.
Genau, und das machen wir jetzt schon seit 2019 und derweil hatten wir schon Comedians, Lehrerinnen, Autorinnen, ForscherInnen, Politikerinnen und ganz normale Papas zu Gast und immer ehrlich, immer witzig, manchmal nachdenklich, aber definitiv nie langweilig.
Nie langweilig, also wenn ihr mal hören wollt, was bei den Papas so los ist, kommt vorbei. Echte Papas, alle zwei Wochen, überall wo es Podcast gibt.
Ja, und jetzt erstmal viel Spaß mit Ehrlich gesagt und der neuen Folge von Nora.
Heute sprechen wir über ein trauriges Thema, den Verlust eines Kindes, das als Frühchen auf die Welt kam und nicht lange blieb. Im Grunde die schrecklichste Vorstellung als Eltern, sein Kind gehen lassen zu müssen. Nikki Trash hat genau das erleben müssen. Das Besondere allerdings, ihr Sohn war nicht allein. Er kam als Zwilling zur Welt. Doch heute, 3 Jahre später, hält Nikki nur einen von ihnen im Arm. Nikkis Zwillinge kamen im Januar 22 als extrem Frühchen zur Welt. In der 26. Schwangerschaftswoche. Mit nur rund 1 Kilo Gewicht. Einer ihrer Söhne ist nach 10 Tagen verstorben. Sein Zwillingsbruder lebt. Mit einer spastischen Zerebralparese, Hörbeeinträchtigungen und vielen medizinischen Herausforderungen. Trotz allem oder vielleicht gerade deswegen lebt sie mit ihrer Familie ein fast normales Leben. Mit Krippe, Beruf, Operation, ja, Reha, Pflege und ganz bewusst auch dem Raum für Me-Time und We-Time mit ihrem Mann. Wir sprechen über den Verlust eines Zwillings, sogenannte Twinless Twin, das Leben mit einem behinderten Kind, Frühgeburtlichkeit, Trauer und Stärke, Pflegealltag, Selbstfürsorge und was es bedeutet, trotzdem weiterzugehen, für ein Kind da zu sein. Nikki, schön, dass du da bist. Du bist heute extra angereist aus Frankfurt. Umso mehr heiße ich dich herzlich willkommen zu Ehrlich gesagt.
Dankeschön.
Jetzt mal ehrlich gesagt. In welchen Momenten kannst du all das Traurige an eurer Geschichte komplett ausblenden?
Also schwierig. Eigentlich ist es schon so, dass im normalen Alltag bin ich nicht traurig.
Ja.
Und da merke ich das auch nicht permanent oder sowas. Aber tatsächlich habe ich mal drüber nachgedacht, dass kein Tag vergeht, zum Beispiel, an den ich nicht an Noel denke.
Ja.
Also das kommt irgendwie immer mal hochgeploppt. Aber es gibt auch mal so Tage, wo ich das Gefühl habe, ich habe schon ganz lange nicht mehr daran gedacht und merke dann so, oh, ich habe ja auch ein Kind beerdigt. Also das ist total komisch, dass es irgendwie so läuft. Aber das habe ich seit Beginn oder relativ früh schon in der Schwangerschaft gehabt, dass man immer diese Ambivalenz hat. Auf der einen Seite die Freude und auf der anderen Seite die Trauer. Und so ist irgendwie, ja, seit Tag 1 der Schwangerschaft ist es bei mir gelaufen mit allem, was wir dann erlebt haben, dass wir Liam haben, der es überlebt hat und gekämpft hat, mit dem wir auch gekämpft haben. Dann aber Noel, der gestorben ist nach 10 Tagen. Und alles gleichzeitig, weil die Beerdigung von Noel war ein paar Tage, nachdem der Liam das erste Mal im Gehirn operiert wurde. Also es war super viel auf einmal. Genau, und dann eigentlich nie so richtig Zeit, so richtig zu trauern oder nur ein Gefühl auf einmal zu erleben, weil man ja dann auch Liam zu Hause hatte und das war ja auch schön und wir sind endlich zu Hause angekommen. Irgendwann war es dann auch mal ein bisschen normaler, sage ich mal, weil er kam erst mit Sauerstoff und Geräten nach Hause. Das war dann schon ein bisschen komisch und nicht so das, was man sich so vorgestellt hat, wenn man nach ein paar Monaten mit seinem Kind nach Hause geht. Ja. Und dann, als das so alles sich so ein bisschen das Medizinischere, naja, losgelöst hat, wurde es ja irgendwie erstmal normaler und dann war es ja auch schön. Mhm. Aber man hat natürlich trotzdem immer noch das zweite Kind im Hinterkopf, was halt eben nicht da ist. Genau, aber ich würde gar nicht sagen, dass ich so, also ich fühle mich auch nicht so, als hätte ich irgendwie was Trauriges in meinem Leben oder als würde mich das dauerhaft begleiten. Es ist schon da, aber es ist nicht die Hauptemotion, die ich lebe.
Naja, interessant. Ja. Du bist jetzt heute mit deinem Mann hier, darauf gehen wir nachher nochmal ein, warum ihr zu zweit da seid. Aber ich habe dich eben gerade im Vorgespräch auch gefragt, wie du dich jetzt heute fühlst, wenn du weißt, dass du jetzt dieses Gespräch quasi mit mir hast und dein Mann weiß es auch, hat dich hierher begleitet und du hast gesagt, eigentlich gut. Kannst du uns das ein bisschen erklären?
Ja, also zum einen finde ich es natürlich schön, dass ich darüber sprechen darf und auch Platz dafür bekomme. Es gibt ja viele Eltern, die das erlebt haben oder erleben müssen. Und ich finde das ganz, ganz schön, wenn man dafür auch irgendwie ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt oder auch darauf die Leute ein bisschen sensibilisieren kann. Mhm. Genau, weil es ja doch auch ein sehr spezielles Thema ist. Und oft ist es ja so, wenn man zum Beispiel gerade halt eben auch ein Frühchen hat oder ein Extremfrühchen, dass es entweder einen super tollen Ausgang gibt oder halt wirklich einen schwierigeren, aber meistens hat man halt, oder naja, nicht meistens, stimmt glaube ich nicht, sind oft Zwillinge oder Drillinge, aber man hat dann ja doch auch mal nur ein Kind. Mhm. So, und jetzt ist es bei uns aber so, dass wir eben zwei haben und eins überlebt hat und eins nicht.
Ja.
Und das ist ja dann eben dieser sehr spezielle Fall von diesen Zwillingssterneltern, weil auf der einen Seite fühlt man sich nicht als Zwillingseltern, weil wir leben das ja eigentlich nicht. Ich war aber in einer Zwillingsschwangerschaft. Ja. Und so ist es ja auch. Und ich kenne auch ganz viele, die sagen, ich habe zwei Kinder. Ich sage das nicht so. Also ich sage schon, ich habe eigentlich nur ein Kind, aber eins halt im Himmel. Mhm. Aber ich finde das immer so ein bisschen schwierig. Da gibt es, finde ich, auch kein richtig und falsch. Das fühlt, glaube ich, jeder so, wie er es halt fühlt. Genau, aber deswegen fand ich es eigentlich gut, weil es ja was Schönes ist, auch darüber sprechen zu können. Und genau, ich glaube, ich habe meine Trauer ganz gut aufgearbeitet. Und mir geht's gut. Und Liam geht's auch gut, aber trotzdem ist es natürlich ein Thema, was uns immer begleitet.
Ja, total. Ja. Würdest du sagen, dass ihr nicht nur in eigenen Gedanken täglich darin auch sozusagen immer mal abtaucht, sondern auch von außen täglich oder wöchentlich damit konfrontiert seid, weil ihr euch erklärt, weil jemand fragt, was bei euch Sache ist oder so?
Mhm.
Auch Fremde vielleicht, die euch das erste Mal sehen?
Ja, genau. Klar, also immer, wenn man natürlich Liams Geschichte erzählt und dann auch sagt, er ist so früh geboren, dann ist natürlich auch die Frage, warum? Und ja. Da hängt ja dann auch Noelle immer mit da dran, weil das ist ja auch vor allem durch diese Zwillingsschwangerschaft genauso ja entstanden mit den ganzen Problemen, die ich dann in der Schwangerschaft hatte und die zu der Frühgeburt geführt haben. Also das auf jeden Fall immer sozusagen. Und ansonsten, klar, wenn man halt irgendwie mal wieder bei irgendeinem neuen Arzt ist oder zu irgendeinem Termin geht oder sowas, dann erzählt man ja auch die komplette Geschichte. Und dann wird man, oder ganz oft ja auch gefragt, wie viele Kinder man hat. Oder sowas. Ja. Also es ist schon häufig so, genau. Aber dass mich jetzt so explizit jemand auf das Zwillingsthema anspricht, das finde ich, das kommt gar nicht so häufig vor. Aber ich finde es manchmal schade. Also ich finde, die Leute können sich ruhig trauen, weil es ist okay, darüber zu sprechen und auch Sachen zu fragen. Und ich habe es lieber, dass mich das jemand fragt und sich nicht denkt, oh, das ist die, die einen Zwilling verloren hat.
Ja.
Sondern dann kommt halt her und fragt mich, was ihr fragen wollt.
Ja.
Genau.
Also ich, das ist genau das, was ich auch glaube. Ich glaube, die Menschen haben auch dann eine Art von Berührungsangst. Mhm. Natürlich sind nicht alle Eltern, auch denen das passiert ist, gleichermaßen offen oder gehen damit auch um. Es sind genauso Individuen wie auf der anderen Seite, die fragen. Aber wie ist deine Reaktion oder deine Erfahrung? Hast du viele erlebt, die dann so ja tatsächlich auch danach Berührungsängste bekamen, die dich vielleicht vorher schon kannten und sich dann irgendwie nicht getraut haben, da mal nachzufragen oder so, gar nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen?
Ja, klar. Aber ich meine, ist ja auch schwierig. Ich finde ja auch, also ich wüsste es ja auch nicht.
Ja.
Also wenn ich das jetzt nicht selbst erlebt hätte, wüsste ich ja auch nicht, wie ich mit jemand anderem darüber sprechen würde, weil das ja auch kein alltägliches Thema ist, dass jemand ein Kind verliert, was ja auch schon gelebt hat.
Mhm.
Genau, ich meine, Fehlgeburt, das hat man vielleicht schon öfter irgendwie mal mitbekommen im Freundesbekannten Familienkreis oder sowas. Das ist dann vielleicht nicht das erste Mal, dass man jemand auf sowas anspricht oder ja mit einer Person dann redet, aber selbst das finde ich ja auch jetzt schwierig. Also wenn ich von jemandem erfahre, dass er sowas erlebt hat, dann ist es für mich auch noch komisch. Aber vielleicht ein bisschen, okay, einfacher klingt auch komisch, aber ich habe es ja selbst erlebt. Also sowohl die Fehlgeburt als auch dann später die Geschichte mit dem Kind, was man verloren hat, was auch schon gelebt hat. Gut, vergleichen kann man sowieso nie was. Und es sind alles individuelle Geschichten, aber für mich ist es vielleicht dann doch einfacher. Und ich habe nicht so die Berührungsängste damit, glaube ich. Aber ja, ich stelle mir das dann auch immer vor auf der anderen Seite und denke mir, für die anderen Leute ist es ja auch schwierig, die wissen ja gar nicht, was sie sagen sollen. Aber mir ist es dann immer lieber, jemand fragt mich irgendwie vielleicht doch alles, was er wissen möchte oder sagt doch zum Beispiel, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, als dass er irgendwie so die typischen Floskeln raushaut, die man ja auch schon in diesem Fehlgeburtenkontext so kennt. Aber auch da zum Beispiel hört man dann ja ganz oft, ja, aber immerhin habt ihr noch einen Liam oder so.
Oh,
oder wenigstens hat es ja eins geschafft oder so. So ganz komische Dinge, ja. Schwierig.
Aus Unsicherheit vielleicht auch oder weil sich Leute wirklich gar nicht empathisch reinfühlen können. Ne?
Ja.
Ich finde auch, man kann absolut sagen, wenn man da selber auch eine Unsicherheit spürt, ich glaube, es ist dann für dich immer noch angenehmer, sag ich mal, als ja, so verkappt, selbstbewusst irgendwas zu sagen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch eine Art Risiko birgt, dass man sich am Ende dann irgendwie so alleine fühlt, weil die Menschen aufgrund von, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, also dass man dann sozusagen wirklich vergisst, das einfach offen anzusprechen und dann, das gehört ja, genau wie du gesagt hast, es gehört zu eurer Geschichte. Also man sollte darüber nicht, gar nicht reden dürfen sozusagen, ne?
Ich finde es auch mittlerweile voll verrückt, weil ich auch ganz oft überlege, erzähle ich das jetzt oder lasse ich das weg?
Ja.
Also wenn wir irgendwo sind und auch neue Leute kennenlernen, dann Liams Behinderung thematisiere ich eigentlich meistens relativ schnell, weil er hat die Hörgeräte.
Ja.
Er ist zwar, finde ich, relativ unsichtbar behindert,
ja,
aber wenn er läuft oder dann bei uns an der Hand läuft, also er läuft noch nicht selbst, sondern an unseren Händen, dann sieht man schon, dass er anders läuft als ein anderes Kind. Weil er hat halt jetzt keinen Rollstuhl oder ein offensichtliches Hilfsmittel, außer halt die Hörgeräte.
Ja.
Also kommt das oft ins oder schnell ins Gespräch, aber ich erzähle nicht sofort auch die Zwillingsgeschichte.
Ja, verstehe.
Außer mich spricht jemand explizit drauf an. Aber es ist nicht mehr so, dass ich jetzt jedem alles erzähle. Und ganz oft will ich die Leute damit auch nicht überfordern, weil ich oder in manchen Stimmungen oder sowas will ich es auch nicht sagen. Und dann bin ich sozusagen eher die, die Rücksicht nimmt und es nicht macht, weil ich halt die Leute eben nicht in so eine blöde Situation bringen will. Was ja aber eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, total blöd ist.
Finde ich schon sehr empathisch von dir, ehrlich gesagt.
Ja.
Okay, lass uns mal ein bisschen erzählen von der Schwangerschaft an sich. Also du hattest schon eine schlechte Erfahrung gemacht mit einer Fehlgeburt.
Ja, genau.
Und das war dann die darauffolgende Schwangerschaft?
Richtig.
Das heißt, du bist wahrscheinlich eh mit vielen Gedanken und Sorgen da reingegangen,
genau,
schätze ich.
Genau. Also ich hatte in meiner ersten Schwangerschaft eine Fehlgeburt in der 11. Woche und also eine Missed Abortion, und zwar kein Herzschlag mehr zu hören. Und das habe ich alles damals sozusagen relativ alleine erlebt, weil durch Corona saß ich auch noch alleine dann beim Arzt. Genau, kennen ja auch viele andere. Und dann war ich bei der Ausschabung und bin danach, also auch alleine, da durfte mein Mann mich nur bis zur Tür begleiten und wieder von der Tür abholen. Also von der Haupteingangstür, das war wirklich ganz, ganz schlimm. Und dann bin ich relativ schnell wieder schwanger geworden. Ja, und das war dann die Schwangerschaft mit den Zwillingen und mit den Regenbogenbabys, die aber auch relativ dramatisch angefangen hatte, weil ich erstmal gar nicht wusste, dass ich richtig schwanger bin. Also ich hatte zwar einen positiven Test, aber man konnte erstmal nichts sehen. Also dann war das so ein Rätselraten, bin ich schwanger oder nicht? Ist das irgendwie eine Eileiterschwangerschaft? Weil mein HCG-Wert ist immer gestiegen, aber man konnte im Ultraschall noch nicht richtig was sehen.
Ja.
Genau, und dann sind wir erstmal in Urlaub gefahren. Ich weiß noch, dass wir damals den Urlaub auch ein paar Tage deshalb verschieben mussten, weil ich hatte den Test, ich hatte die Werte, aber man konnte nichts sehen. Und dann wollte mich dann noch im Krankenhaus so eine Ärztin unbedingt zu einer erneuten Ausschabung drängen. Und ich habe gesagt, nee, wir warten jetzt erstmal ab und gucken, was kommt. Das Schlimmste, was passieren konnte, hatte ich mit meiner Frauenärztin abgeklärt. Und dann sind wir erstmal in Urlaub und dann sind wir wiedergekommen. Und genau als wir wiederkamen, habe ich angefangen zu bluten. Und dann dachte ich, naja, jetzt ist es halt wieder rum. Dass vielleicht eine frühe Schwangerschaft war, die schon Probleme hatte und dass es halt wieder nicht so sein sollte. Und dann sind wir ins Krankenhaus und dann hieß es dort aber erstmal, ich bin schwanger mit einem Kind und dass vielleicht ein zweites auch da ist oder da war, aber auch schon abgegangen ist. Und es war aber noch sehr früh, ich glaube, da war ich in der 6. Woche oder so. Und ich hatte aber ein riesiges Hämatom. Also ich hatte ein sehr großes Hämatom, wie ein Bluterguss sozusagen in der Gebärmutter und habe dann auch die ganze Zeit deshalb geblutet. Tatsächlich auch wirklich seit diesem Tag bis zum Ende der Schwangerschaft jeden Tag.
Ehrlich?
Ja. Und das hat das Ganze auch schon ambivalent gemacht, weil du bist schwanger, aber du blutest die ganze Zeit. Und du hast halt irgendwie Angst, dass du halt deine Kinder wegblutest sozusagen. Und hast dann jeden Tag auch Angst im Kopf logischerweise. Und was bei mir noch ein bisschen schwieriger war, also ist, dass dann später noch die Probleme mit der Fruchtblase dazu gekommen sind. Aber ich wollte noch kurz den Rest von der Schwangerschaftsstory erzählen.
Und ich habe auch direkt eine Frage. Weiß man denn, wo das Hämatom herkam?
Also ja, das ist nie so richtig geklärt worden, wo das Hämatom herkam. Also es kann sein, dass es durch die vorige Ausschabung kommt, weil dadurch ja auch was verletzt wird und Narben und wie auch immer. Und jetzt habe ich auch noch die Diagnose bekommen, dass ich sehr wahrscheinlich eine Adenomiose habe und vielleicht auch eine Endometriose. Und dann hat man ja sowieso auch Probleme mit der Schleimhaut. Und ob das dann am Ende eine Kombi aus allem war, genau, dass man da auch vielleicht hätte einfach viel länger warten müssen mit einer Folgeschwangerschaft. Da aber meine Frauenärztin damals immer davon ausgegangen ist, ich hätte nichts und ich habe jahrelang also meine Symptome geschildert und gesagt, dass ich glaube, dass ich eine Endometriose oder irgendwas habe. Ich kannte die Adenomyose gar nicht. Das habe ich erst vor ein paar Jahren irgendwie mal gesehen und bin darauf aufmerksam geworden durch Instagram. Ja. Genau. Und dann bin ich jetzt aber, habe ich dann auch gewechselt und habe jetzt eigentlich erst meine Diagnose erhalten, die ja auch noch nicht schwarz auf weiß ist, weil ich hatte noch keine Bauchspiegelung. Mhm. Aber wenn man das Ganze sich mal so anschaut, ist es natürlich noch dramatischer, weil dann wäre man auch ganz anders an die Schwangerschaft rangegangen.
Ja.
Und so hat die Ärztin gesagt, das ist eh ein Wunder, dass ich überhaupt schwanger geworden bin und die Schwangerschaft geblieben ist und dass es im Liam auch so geht, wie es ihm geht oder dass er es überhaupt geschafft hat. Ja, genau. Und dann war halt dieses Riesenhämatom und dieses Riesenproblem sozusagen da. Ja, und dann hat auch meine eigentliche Frauenärztin die Zwillinge auch gar nicht gesehen. Also sie hat stand da, dachten wir erst, es ist nur ein Kind. Mhm. So wurde ich aus dem Krankenhaus entlassen und dann hatte sie das aber wieder ein paar Wochen gar nicht gesehen. Also es war so zu viel Blut und man konnte irgendwie nichts erkennen, dass sie halt gesagt hatte, sie sieht da überhaupt gar keinen Herzschlag oder irgendwas. Und dann hat sie mich wieder zur Ausschabung geschickt, da bin ich dann auch wieder hingegangen. Das war dann so wieder die 10., 11. Woche. Und dann haben die Ärzte aber zu mir gemeint, ja, sie können nichts für mich machen, weil ich bin mit Zwillingen schwanger.
Das ist ja, also wenn man sich mal wirklich vorstellt, was das für Gefühle in einem sind, dieses rauf und runter,
genau.
Dieses unsicher, eins, zwei, gar keins,
ja.
Dann schon bei einem Termin zur Ausschabung zu haben und dann, also das.
Und dann dort zu sitzen und zu erfahren, ich bin doch mit Zwillingen schwanger und es gibt jetzt keine Ausschabung.
Warst du da alleine oder war der Mann?
Auch alleine, weil das war auch noch in der Corona-Zeit.
Oh Gott. Oh Gott.
Ja.
Und man traut sich ja wahrscheinlich auch irgendwann gar nicht mehr an irgendwas zu glauben, weil man denkt, ja,
man
weiß,
gar
was nächste
mehr.
Woche kommt.
Und ich wollte auch eigentlich nur noch mit diesem Thema abschließen. Also auch als ich diesen positiven Test hatte und es dann nicht direkt hieß, ja, du bist schwanger, alles ist toll, habe ich mir gedacht, oh nee, ich habe da jetzt einfach wirklich gar keine Lust drauf.
Mhm.
Schon wieder auf irgendwie so eine komische Drama-Story. Und man will ja auch nicht immer dieses, also ich will ja gar nicht immer die Person sein, die so eine dramatische Story hat. Und jede Woche hatte ich ja was anderes. Also ne, erst, ich bin schwanger, ich bin nicht schwanger, ich sitze im Krankenhaus und blute und denke, ich habe das Kind verloren, dann bin ich doch schwanger mit einem, habe vielleicht das zweite verloren, dann sieht meine Ärztin wieder gar nichts, dann gehe ich wieder zur Ausschabung, dann heißt es, ach, du bist mit Zwillingen schwanger und das war dann auch erstmal das Endgültige, sage ich mal, aber auch schon der Hinweis, dass ich halt das große Hämatom habe und dass die Zwillinge halt schon sehr drum kämpfen, sozusagen da zu bleiben.
Was?
Ja, genau, und da war ich dann in der 11. Woche und wusste dann das erste Mal sozusagen, dass ich mit Zwillingen schwanger bin und dass ich halt das Hämatom habe und
also
auf mich achten muss, sozusagen liegen, bestenfalls. Wobei es gibt auch Ärzte, die sagen, das muss man nicht. Aber da mir sowieso so schlecht und übel war, habe ich dann eigentlich nur noch gelegen.
Ja. Also war es eigentlich nie so unbedarf und so. Es war immer irgendwie belastet.
Genau.
Und, und bist du darauf vorbereitet worden, dass es jetzt nicht nur eine belastete oder erschwerende Schwangerschaft durchgehend sein kann, sondern dass man sich auch darauf einstellen muss, dass es vielleicht alles überhaupt früher kommt?
Also die Frühgeburt, die wurde am Anfang noch nicht angesprochen, weil so ein Hämatom in der Regel ganz gut ausgeht oder ausgehen kann. Also das Hämatom lag auch bei mir unten und die Babys oben drüber. Und es ist dann auch so gewesen, dass es fast, also es kann dann praktisch abbluten, ohne dass was passiert.
Mhm.
Und das ist der beste Fall.
Mhm.
Und das sah auch bei mir erst danach aus. Ich glaube, in der 14. Woche hatte die Frauenärztin gemeint, jetzt ist sozusagen alles gut. Ich hatte noch Progesteron zusätzlich genommen. Ich kann dann aufhören, das zu nehmen, weil die Babys sind angedockt an die Plazenta, alles ist verbunden und es kann jetzt einfach abbluten. Und es war auch schon fast weg.
Mhm.
Dann habe ich aufgehört, das Progesteron zu nehmen, da man jetzt ja aber weiß, dass ich ja vielleicht noch diese Adenomyose, Endometriose-Probleme habe, hätte man vielleicht doch anders reagieren müssen. Und dann hatte ich nämlich 2-3 Wochen später ungefähr, muss der Blasensprung bei beiden passiert sein, weil das Hämatom sich dann verschoben hat, größer geworden ist und dann durch die Fruchtblasen durchgeblutet hat, die hatten beide eine eigene, und beide kaputt gemacht hat.
Und wie hast du das gemerkt?
Ich habe dann schon gemerkt, dass ich irgendwie mehr Wasser verliere. Also ich habe ja eh jeden Tag geblutet, aber zusätzlich hatte ich noch das Gefühl, da ist irgendwie was nicht richtig und mehr Wasser oder so. Oder als wäre irgendwas, dann bin ich auch so in der 16. Woche noch, also ich war sowieso jede Woche eigentlich dann zur Kontrolle beim Frauenarzt mit Ultraschall und Co. Und da hieß es dann aber noch, ich glaube auch, ich weiß gar nicht, ob es da schon CTG dann gab, aber da hieß es noch, nee, es ist alles okay. Aber das Wasser ist ja nicht so, dass das dann auf einmal alles rauskommt. Es hat ja dann auch ein paar Tage und Wochen gedauert und 2 Wochen später war das dann aber schon so, dass es dann Alarmstufe Rot gab und ich direkt zum Spezialisten gekommen bin, weil es hieß, okay, die Babys haben fast gar kein Fruchtwasser mehr.
Oh, ja. Was macht man sich denn dafür? Also ist man doch auch wütend.
Ja, auf jeden Fall.
Weil du hast dich ja gemeldet.
Genau, ja. Ja. Auch allein schon die Tatsache, dass die meine eigentliche Ärztin ja auch die Kinder nicht gesehen hat und mich wieder zur Ausschreibung geschickt hat. Ja. Genau. Und in dem Krankenhaus, wo ich noch ganz am Beginn dieser dramatischen Schwangerschaft war, die mich sofort ausschaben wollten. Und ich musste dann noch so einen Zettel auf Risiko, auf Lebensgefahr unterschreiben, dass ich halt in Urlaub fahre und nicht die Ausschabung mache. Also ich finde es total krass, wie sehr man eigentlich zu so einer Ausschabung gedrängt wird. Weil hätten wir das gemacht, dann hätte ich halt jetzt auch den Liam nicht.
Mhm.
Ja.
Oh, krass. Mhm. Okay, in welcher Schwangerschaftswoche befinden wir uns jetzt gerade?
Genau, also ich war dann in der 18. Woche, hatte ich dann die Info bekommen, dass ich, dass beide Fruchtblasen kaputt sind oder vermutlich und dass ich halt eigentlich, dass beide Babys kein Wasser mehr haben oder fast keins. Genau, das hieß dann Polyhydramnion oder Oligohydramnion und so wurde ich dann zum Spezialisten überwiesen, der mich dann einen Tag später drangenommen hat und ich durfte dann auch direkt meine Tasche packen und dann dort bleiben und dann hieß es auch, ich bleibe jetzt eigentlich bis zur Geburt, weil ja, die Kinder haben sozusagen eigentlich fast gar kein Fruchtwasser mehr und ich muss jetzt da bleiben, das ist zu gefährlich, auch wegen Infektgefahr ist halt riesig und weil das dann auch, also mein Blut wurde praktisch jeden, also ich habe jeden Tag Blut abgenommen bekommen, um die Infektwerte zu prüfen und so weiter und einmal die Woche so einen größeren Pränataldiagnostik, also so einen großen Ultraschall wieder, immer um zu gucken, wie sind beide entwickelt und was passiert. Genau, man muss noch dazu sagen, als ich da in dieser 18. Woche zur Frauenärztin bin, dachte ich eigentlich, wir erfahren das Geschlecht, die Geschlechter, weil die kannten wir bis dahin noch nicht. Wir haben diesen Test damals nicht gemacht.
Ja.
Und ich habe mich natürlich gefreut und dachte, endlich mal was Schönes in dieser Schwangerschaft. Und dann kam aber dann die Nachricht mit dem, ja, dass ich halt jetzt ins Krankenhaus muss bis zur Geburt, weil kein Fruchtwasser mehr, beide Fruchtblasen kaputt. Also das war echt Horror. Oh, und ich wusste dann auch tatsächlich bis zur Geburt, wussten wir nicht, dass es zwei Jungs sind, weil man die da nie gesehen hat, weil sie so gelegen haben, dass sie so eng waren und es gab ja kein Wasser mehr, dass man halt das Geschlecht nicht erkennen konnte. Mhm. Also eigentlich auch total irrelevant, aber es ist schon krass, dass man halt schwanger ist und wirklich bis zur Geburt nicht weiß, dass es halt zwei Jungs sind.
Ja, vor allem, und wenn man es sich anders gewünscht hätte.
Genau.
Ich kenne schon ein paar, die sich überraschen lassen, aber dann ist es eine freiwillige Entscheidung.
Genau.
Ne?
Ich finde auch, es wird irgendwie realer, wenn man weiß, was es ist. Oder ich habe mir vorgestellt, es wird realer, wenn ich weiß, was es für ein Geschlecht ist, auch wegen Namen und generell. Und so waren es halt immer die Babys und die waren immer in Gefahr. Und diese ganze Schwangerschaft war eigentlich, auch wenn ich jetzt so drüber nachdenke, fühlt sich das für mich gar nicht so an, als wäre ich schwanger gewesen. Es war auch für mich halt 0,0 schön. Also ich habe wirklich keinen einzigen schönen Gedanken an diese Schwangerschaft. Mhm. Außer der Moment, als ich bei der Ausschabung saß und der Arzt gesagt hat, ich bin mit Zwillingen schwanger. Mhm. Was dann so ein krass positives Erlebnis war, gab es eigentlich gefühlt nichts Schönes dann an der ganzen Sache, weil man halt immer Angst hatte.
Warst du krankgeschrieben in der Zeit? Oder?
Ich war erst krankgeschrieben, als ich dann meine Frauenärztin gewechselt hatte, die mich dann direkt rausgezogen hat. Das war dann aber schon nach diesem Fruchtblasenthema.
Das heißt, bis dahin hast du also
ich habe probiert, noch im Homeoffice zu arbeiten, ja.
Aber eigentlich drehen sich ja die Gedanken nur da. Also
genau.
Du fühlst dich nicht gut, du hast andauernd irgendeine Nachricht, die dich total aus der Bahn wirft.
Mhm. Aber ich war auch abgelenkt. Also durch die Arbeit war ich dann auch abgelenkt und ich habe dann im Liegen im Homeoffice auf dem Sofa liegend mit meinem Laptop gearbeitet und wenn ich einen Call hatte, dann auch im Liegen.
Ja.
Also dann nochmal, ich habe echt einen super Arbeitgeber.
Ja.
Genau, und das war wirklich toll. Also ja, ich habe dann halt einfach liegend gearbeitet, so wie ich es halt hingekriegt habe. Im Nachhinein denke ich mir, ich war so blöd, dass ich überhaupt noch gearbeitet habe. Ich hätte einfach direkt ab dem ersten Tag vielleicht rausgehen sollen. Auf der anderen Seite denke ich mir, okay, aber ich war halt auch abgelenkt.
Ja,
genau. Ja,
auch seine Berechtigung.
Richtig,
ne?
Genau.
Okay, also wir sind mit dir im Krankenhaus. Mhm. Du wirst jeden Tag kontrolliert, ob die Infektionswerte steigen oder nicht, damit man auch weiß, ob es den Kindern gut geht.
Ja.
Was ist dann dein oberstes Gefühl, wenn du daran zurückdenkst? Sorge, Angst, Wut, Trauer?
Ich war nur zwei Wochen in der Klinik. Mhm. Ich habe mich dann mehr oder weniger selbst.
Sagst du.
Also ich sollte eigentlich bis zur Geburt bleiben. Und es waren dann, also ich wurde bei 18 plus 3 eingeliefert und die Geburt war bei 26 plus 3. Es waren exakt 8 Wochen. Und ich habe mich aber nach 2 Wochen selbst entlassen, weil ich es einfach nicht mehr ausgehalten habe. Mein Mann durfte nur 1 Stunde am Tag zu mir und auch nur er. Und du sitzt ja da jeden Tag und hast jeden Tag Angst, dass die Kinder überhaupt überleben. Und es war für mich einfach eine ganz furchtbare Situation, auch wenn ich zurückdenke, mit Noels Tod war das wirklich die schlimmste Zeit in dieser ganzen Geschichte, waren diese 2 Wochen in der Klinik. Also ich war da wirklich ein total psychisches Wrack. Ich habe eigentlich den ganzen Tag nur geweint. Die Seelsorgerin ist permanent zu mir geschickt worden, was auch gut war. Aber mir ging es wirklich gar nicht gut. Ich glaube, wenn das so wäre wie zu den normalen Zeiten und nicht Corona, dass du auch weiß ich nicht, dass meine Mama hätte da sein können, mich vielleicht auch mal Freunde besuchen, dass mein Mann hätte auch viel mehr bei mir sein können, hätte ich es vielleicht noch mehr durchgezogen. Ja, aber ich habe mich dann aus dem Grund selbst entlassen, weil meine Hebamme mir alle 2 Tage zu Hause Blut abnehmen konnte.
Ja.
Und ich dann die Kontrolle zu Hause hatte und dieses einmal die Woche zur Ultraschalldiagnostik konnte ich hin. Und am Ende war es für mich irgendwie das Gleiche, nur dass ich halt nicht im Krankenhaus liegen muss. Ja, und letztendlich haben auch ganz viele danach zu mir gesagt, also auch im Krankenhaus, dass es krass ist, dass ich 8 Wochen geschafft habe. Mhm. Weil in der Klinik, also einige haben auch gesagt, in der Klinik hätte ich es wahrscheinlich nicht so lange geschafft. Da ist teilweise die Infektionsgefahr ja dann doch einfach auch nochmal höher, als man vielleicht nur zu Hause liegt. Ja.
Ja, man ist einfach nicht in seinem Nest, ne?
Richtig.
Seinem Umfeld.
Aber man hat halt auch das Risiko, dass wenn es dann losgeht und sowas bei uns ja dann auch, dann zählt halt jede Minute. Mhm. Und ich hatte schon eine halbe Stunde Fahrt mit dem Krankenwagen noch dann vor mir und es war alles wirklich sehr knapp und zack, zack. Ja.
Wie ging es dann los? Was ist passiert, dass du wusstest, okay, jetzt?
Genau, also das Verrückte ist, ich hatte noch meinen Ultraschalldiagnostiktermin nicht mal 24 Stunden vorher, vor der Geburt. Und da sind noch alle davon ausgegangen, es ist alles gut.
Schon wieder sowas?
Ja,
ne?
Da war ich noch da und wir haben noch Wetten gemacht mit dem Arzt. Ich schaffe es auf jeden Fall in die 30. Woche und alles toll, weil ich bin ja so weit gekommen. Am Anfang war das Ziel, klar, in die 24. Woche zu kommen, wegen der Überlebensfähigkeit.
Ja.
Und das ist ja auch nochmal so komisch für den Kopf, weil man liegt dann da in der 19. Woche, ist fast vor der Halbzeit, aber man weiß, jeder Tag, an dem ich es jetzt nicht schaffen würde, ist es ganz klar, dass ich mit keinen Babys nach Hause gehe. Mhm. Genau, und das war sehr, sehr krass. Ab der 24. Woche hat sich bei mir so ein bisschen ein Gefühl der Erleichterung breit gemacht. Rückwirkend gesehen ein bisschen naiv, weil auch die 24. Woche in der Regel schwierig ist. Mhm. Also einfach alles, was ein gewisses kleines Geburtsgewicht hat. Ich weiß, es gibt, glaube ich, auch mittlerweile Kinder, die schon der 23. Woche überlebt haben und sowas. Aber wenn ich jetzt überlege, mit was für Problemen wir mit Liam dastehen und was er alles so mitgenommen hat und er ist in der 26+3 geboren, will ich nicht wissen, wie das dann auch mal in so einer 23, 24 aussehen kann. Aber ich war erleichtert ab diesem Punkt, wo wir da waren, weil man sich dann so denkt, oh toll, jetzt sind sie überlebensfähig.
Ja.
Wenn jetzt was ist, dann bleiben wir halt vielleicht ein bisschen länger auf der Neo und dann gehen wir halt nach Hause. So war irgendwie mein Gedanke. Mir war das dann schon klar, oder wir wurden dann ja auch schon auf das Thema Frühchen und Frühgeburt und was das alles mit sich zieht und dass es von wirklich, dass die Kinder es gar nicht schaffen können, über schwerst behindert bis, wenn man Glück hat, ist halt gar nichts.
Mhm.
Dass das so laufen kann. Aber ich kannte halt keine Extremfrühchengeschichten. Ich kannte immer nur diese typischen Zwillinge oder Drillinge vielleicht, die so in irgendeiner 30er Woche geboren sind, die auch ein paar Wochen auf der Neo waren oder vielleicht auch 1-2 Monate, auch mal hier und da was mitgenommen haben, Probleme mit der Atmung hatten, mit der Luft oder Bradykardien nennt sich das, wenn die Kinder solche Abfälle haben, wenn sie früh geboren sind, die dann aber alle nach diesen 1-2 Monaten um den ET herum heimgehen konnten und ohne irgendwelche Gerätekrankheiten oder große Probleme, nennen wir es mal so, heimgekommen sind. Das heißt, für mich in meinem Kopf gab es irgendwie nur so diese Geschichte, weil ich bin ja dann schon so weit gekommen.
Ja.
Ich wusste, dass es anders sein kann, aber ich habe das nicht so an mich rangelassen.
Ja.
Aber ich kannte keine Extremfrühchen-Story. Also auch wenn ich recherchiert habe, habe ich keine Extremfrühchen-Eltern auch auf Insta oder so gefunden, wo ich mir mal was angucken konnte.
Ist es heute anders? Also hast du...
Ich finde heute, es ist anders, aber ich glaube auch, weil mein Kreis jetzt ein bisschen anders geworden ist und ich selber mich in dieser Bubble bewege, vielleicht habe ich früher auch einfach falsch gesucht, aber ich habe auch das Gefühl, dass es, gut, weiß ich nicht, ob jetzt in den letzten Jahren mehr gekommen ist oder nicht, aber ich nehme jetzt mehr Profile wahr mit Kindern mit Behinderung und mit, also und auch extrem frühchen Geschichten.
Und es hätte dir damals geholfen, wenn du da schon früher Kontakte gehabt hast?
Mir hätte es total geholfen, wenn ich einen Austausch gehabt hätte mit anderen Eltern, die auch in dieser Situation gesteckt haben, sowohl diese Wartezeit in der Klinik, aber auch diese dramatische Geschichte mit dem Fruchtwasser, weil es liegt ja auch jeder aus einem anderen Grund schon so früh vor der Geburt.
Mhm.
Bei manchen ist es irgendwie der Gebärmutterhals, der sich verkürzt hat.
Mhm.
Oder dann gibt es ja einige, die ja dann auch diese Schwangerschaftsvergiftung oder wie auch immer haben, dann geht das ja eh relativ schnell. Also es gibt ja andere Gründe, aber ich hätte halt gerne andere Fruchtwasserprobleme Mamas oder Eltern kennengelernt und vor allem auch extrem frühchen Eltern, die auch zeigen, wie das so ausgehen kann und dass das Leben vielleicht auch trotz gewisser Einschränkungen, Behinderungen oder Krankheiten oder auch Schwierigkeiten, also dass man wieder glücklich wird und dass es auch schön ist.
Ja.
Und das habe ich irgendwie gar nicht gefunden. Ich habe immer nur super Horror-Stories gefunden oder halt diese typischen Zwillingsgeschichten mit einem relativ milden Ausgang, wenn man das jetzt mal mit Extremfrühchen vergleicht, wie es dann doch oft ist.
Mhm.
Ja.
Ja, schon heftig.
Mhm.
als du dann im Krankenwagen, oder hast du den Krankenwagen selber gerufen eigentlich?
Mein Mann hat den Krankenwagen gerufen, ja. Ich habe dann Wehen bekommen. Also ich war erst zu dieser Pränataldiagnostik, wo wir noch Witze gemacht haben, dass ich in die 30. Woche komme. Dann war ich witzigerweise noch auf meiner Arbeit auf dem Rückweg meine Sachen abgeben.
Ja.
und dann sind wir nach Hause gefahren und nachts, abends ging es dann los. Also ich habe abends schon gemerkt, dass mir nicht so gut ging, aber das hatte ich auch schon ein paar Mal vorher und da war dann der CTG immer normal.
Ja.
Und da ist auch noch niemand von irgendwelchen Übungswehen oder sonst was ausgegangen. Für mich waren Wehen auch noch so weit weg irgendwie. Und da ich ja noch nie schwanger war und so weit gekommen bin, also ich war schon schwanger, aber bin halt nicht so weit gekommen, ich hatte noch nie Wehen. Und ich habe mir das halt immer so horrormäßig vorgestellt, wie man das so aus Filmserien oder Erzählungen von anderen kennt. Und habe dann gedacht, also ja, es tut schon weh, aber es können irgendwie noch keine Wehen sein. Und dadurch, dass ich ja auch schon immer starke Periodenschmerzen hatte, schon immer, und es ja auch gewohnt war, dann irgendwie starke Schmerzen auszuhalten, hat das sehr lange gedauert. Ich glaube, es war dann 3-4 Uhr nachts und ich habe schon stundenlang diese Schmerzen mitgemacht, aber habe sie halt irgendwie ausgehalten, weil ich halt dachte, das ist auf meiner Schmerzskala noch nicht so, dass ich denke, es könnten Wehen sein. Und dann habe ich meinen Mann geweckt und gesagt, du gehst heute nicht arbeiten, wir fahren jetzt ins Krankenhaus, ruf bitte den Krankenwagen. Dann haben wir wie wild natürlich noch die Sachen gepackt, weil es hat noch niemand irgendwas gepackt, weil naiv wie wir waren, wir haben einen Tag vorher ja noch davon ausgegangen, sind beim Arzt, es ist alles in Ordnung erstmal. Da sind wir echt wie so zwei aufgescheuchte Hühner dann rumgerannt, weil mein Mann, der hat so lustige Sachen dann irgendwie auch gemacht und eingepackt und am Ende habe eigentlich ich fast alles noch genommen, so wie es dann halt ist. Und dann kam aber der Krankenwagen und dann hat es so eine halbe Stunde gedauert, bis ich im Krankenhaus war. Und ich glaube, 10 Minuten später kam dann schon, wurde ich schon zum Notkaiserschnitt. Also ich weiß noch, mein Mann ist gerade so gekommen, der ist nicht mit dem Krankenwagen gefahren, der ist selbst gefahren. Und kam an und dann hieß es schon Notkaiserschnitt, das sind die Türen aufgegangen, ich habe irgendwas noch unterschrieben und dann 9 Minuten und 10 Minuten später waren die Kinder da. Also es ging wirklich super schnell. Ich muss aber auch sagen, die Schmerzen waren da dann schon so stark, dass ich irgendwie froh war, dass sie mir genommen wurden. Ich meine, mir war dann klar, dass ich eine Vollnarkose kriegen werde, aber in dem Moment war das irgendwie so meine kleinste Sorge. Ich wollte einfach nur keine Schmerzen mehr haben und dass es halt den Kindern gut geht. Genau. Und mein Muttermund war, als ich ankam, schon 6 Zentimeter offen.
Wow.
Genau. Also das habe ich dann mal so weggesteckt, ohne das zu merken, dass ich diese Wehen habe, wo meine Hebamme im Nachhinein gesagt hat, dass ich schon krass Schmerz, also dass ich das gut weg kann, dass es aber eigentlich nicht normal sein kann, dass ich so Schmerzen empfinde und vielleicht doch nochmal gucken lassen soll, ob ich vielleicht eine Endometriose, Adenomiose habe, weil es eigentlich nicht normal ist, wenn man solche Schmerzen halt als normal empfindet.
Ja. Kann man rückwirkend sagen, was jetzt der Auslöser dafür war, dass es dann überhaupt zu den Wehen kam?
Und zwar wohl dann eine Infektion.
Ah ja.
Ja, die aber am Tag vorher noch nicht gesehen wurde.
Oh Mann, jetzt genau. Ist das wirklich eine Verkettung an... Okay, Notkaiserschnitt, du bist in Vollnarkose, dein Mann ist irgendwie dabei oder musste der da auch wieder draußen warten?
Draußen warten.
Oh Mann.
Und er durfte auch nicht direkt zu den Babys, er musste draußen warten, währenddem, du darfst ja nicht mit zum Notkaiserschnitt, wegen auch der Vollnarkose und allem und generell. Und dann musste er auch dann wieder warten, weil man, glaube ich, erst ab 10 Uhr auf die Neo durfte. Es war ja alles die Corona-Zeit, genau. Und dann durfte er, glaube ich, auch erst ab 10 Uhr dann zu den Babys. Ich war ja noch gar nicht in der Lage. Wir waren um 6.39 Uhr und 6.40 Uhr war die Geburt. Genau, und so war das dann gewesen. Das Einzige, was er noch schnell fragen konnte, ist, welches Geschlecht die Kinder haben.
Ah ja.
Ja.
War das dann wenigstens die richtige Antwort? Oder?
Ja, die haben dann gesagt, 2 Jungs. Die mussten nochmal nachgucken gehen und haben dann gesagt, es sind 2 Jungs. Und ich habe es aber nicht gewusst. Ich bin aufgewacht und ich habe noch gar nichts gewusst, außer dass mir kurz gesagt wurde, den Kindern geht es den Umständen entsprechend. Die sind jetzt auf der Neo.
Ja.
Und erst als ich dann meinen Mann gesehen habe, das hat aber nochmal 1-2 Stunden gedauert, bis ich ihn sehen konnte, habe ich dann erfahren, dass es halt 2 Jungs sind.
Wahnsinn.
Ja, und da wussten wir ja beide auch noch nicht, wie es ihnen so richtig geht, weil... Es war ja auch noch keiner von uns auch dort gewesen.
Genau. Wie ging es denn den beiden nach der Geburt direkt? Was habt ihr sozusagen zu dem Zeitpunkt noch gar nicht mitbekommen? Was ist passiert?
Also beide wurden sofort so schnell wie möglich intubiert, also beatmet und halt hochgebracht, also dann halt auf die Neo gebracht und da dann mit allem versorgt, womit es geht. Mein Mann, als er gekommen ist, waren die auch noch dabei, gerade beim Liam, irgendwie alles Mögliche noch dran zu machen. Und es sind ja 1000 Kabel, Schläuche und Sachen, das ist ja Horror. Also wirklich ganz, ganz schlimm. Auch ich glaube, er hat das sogar damals kurz gefilmt, wie die das gemacht haben. Und ich weiß noch, dass ich die Sachen mir jetzt relativ schwer angucken kann. Also eigentlich alles aus dieser gesamten Neo-Zeit. Und auch wenn ich sehe, wie der Liam da aussieht oder auch die Bilder und Videos von Noelle sehe, denkt man sich so, krass, dass das halt meine Kinder sind. Mhm. Und das fand ich auch immer sehr, also ja, ich meine, so ein Frühchen, gerade so ein Extremfrühchen, sieht halt auch irgendwie noch nicht aus wie ein Baby. Und ich finde, das ist auch noch irgendwie relativ fern davon. Und es ist super schwierig. Also ich finde diese ganze Zeit ganz, ganz schlimm. Wir haben in so einem Paralleluniversum gelebt. Und auch jetzt hat man ganz oft das Gefühl, dass man das nicht selbst erlebt hat, wenn man so drüber nachdenkt. Das spielt sich eher wie so ein Film ab, den ich anderen erzählen kann. Aber man hat gar nicht mehr auch diese ganzen Tage bis zum Tod vom Noel und auch dieser Tag. Ich habe das teilweise gefühlt minütlich im Kopf. Aber es ist nicht so, als wäre ich da mit drin irgendwie. Mhm. Es ist ganz komisch.
Interessant, ja.
Ja.
Wie so eine Art Selbstschutz.
Genau. Auch, ne? Ist absoluter Selbstschutz vom Körper.
Und ab wann, ich meine, man muss dazu, das darf man einfach nicht vergessen, du hattest einen Kaiserschnitt. Das heißt, du bist jetzt auch nicht aufgesprungen und konntest dich frei bewegen, sondern das ist ja auch noch, du selber musstest ja, man muss ja sowieso heilen nach einer Geburt, aber auch nochmal ein bisschen andere Situation, in der du, Verfassung, in der du dich befunden hast.
Genau.
Wann hast du deine Babys gesehen?
Also ich bin nach dem Notkaiserschnitt, ich weiß gar nicht, 1-2 Stunden später oder so, ist glaube ich aufgewacht, dann lag ich noch eine Stunde in diesem Aufwachraum. Dann bin ich aufs Zimmer gekommen, habe dann irgendwann, durfte mein Mann dann auch dazu, der dann halt berichtet hat, sind 2 Jungs und mehr weiß er auch noch nicht. Dann ist er, glaube ich, zu denen gegangen und ich habe dann, keine Ahnung, geschlafen oder so. Ich war total weggetrönt. Also im Notkaiserschnitt ist man dann in Vollnarkose. Mhm. Und wer schon mal eine Vollnarkose hatte und vielleicht auch Notkaiserschnitt, der weiß, dass es halt erstmal auch dauert, bis man irgendwie so richtig da ist. Und ich hatte aber auch so starke Schmerzen, dass ich wirklich, ich glaube, 3 Tage lang noch so sehr, sehr starke Schmerzmittel bekommen habe, die mich aber auch gefühlt emotional total weggeschossen haben. Also ich war so glücklich und mir ging es super irgendwie. Also so dachte ich zumindest, als wäre ich irgendwie total berauscht. Und ich weiß noch, dass mein Mann das ganz schlimm fand, wie ich in diesen 2-3 Tagen drauf war, weil ich überhaupt nicht so den Ernst der Lage so richtig verstehen konnte.
Da hatte er wiederum keinen zum Teilen.
Genau, da hatte er niemanden zum Teilen. Und ich bin bei uns ja eher der Mensch, der sich mehr Sorgen macht und ängstlicher ist.
Ja.
Und ich glaube, das fand er dann erst recht komisch, dass ich da so ein, keine Ahnung, fröhliches Häufchen war.
Ja.
Und für ihn war es ganz, ganz schlimm. Und er ist ja auch der Erste gewesen, der dann zu den Kindern gegangen ist. Und er hat auch ausgesucht, wer welchen Namen bekommt. Also wir haben dann noch, er ist in meiner vollgedröhnten Zeit nach dem Kaiserschnitt zu mir, hat gesagt, es sind 2 Jungs, wir sollen uns jetzt Namen aussuchen. Wir hatten zum Glück schon sämtliche Konstellationen. Und dann haben wir uns aber, während ich noch so vollgedröhnt war, für die finale Konstellation entschieden, der Namen. Weil beide haben auch einen Doppelnamen. Und dann ist er halt hoch und hat dann halt den Kindern die Namen vergeben.
Ja.
Was ich im Nachhinein auch ganz spannend finde, weil Liam heißt der willensstarke Kämpfer und der Liam ist ja auch der, der überlebt hat und sich sehr extrem bis heute ja noch durchkämpft. Und Noel ist ja eigentlich Weihnachten. Also und so an Engel oder sowas Heiliges angelehnt. Und wenn man bedenkt, dass er gestorben ist, ist es dann schon irgendwie auch krass, dass er genau diese Namensauswahl getroffen hat.
Ja,
und ich bin schon jemand, der irgendwie an so Sachen glaubt und ich finde das schon total krass.
Mhm.
Ja, also das war irgendwie, Schicksal.
War denn deinem Mann dann schon bewusst, okay, das ist nicht nur werden die hier kämpfen müssen, sondern es geht hier auch für einen von den beiden wirklich um Leben und Tod?
Also eigentlich glaube ich, dass er sofort wusste, dass es bei beiden um Leben und Tod ging, weil ihm das auch, glaube ich, so relativ schnell gesagt wurde. Also die Ärzte, die sagen dann schon auf eine, finde ich, sehr empathische Weise, aber sie verheimlichen es nicht und die sagen auch wirklich, was alles passieren kann und dass es gerade sehr kritisch ist und Lebensgefahr herrscht. Ich glaube, auch erst nach 1 oder 2 Wochen hat uns der Chefarzt dann auch wirklich, und Chefärzte sind eh noch mal ein bisschen spezieller, die anderen Ärzte waren vielleicht schon ein bisschen früher ein bisschen entspannter, aber ich glaube, er hat das so nach 2 Wochen oder so gesagt, ja, der Liam ist jetzt auch über den Berg und für uns war er das schon gefühlt nach 5 Tagen oder so, Also genau deswegen, also mindestens die erste Woche oder die zumindest die ersten sehr kritischen 5 Tage, in denen beide auch wie in so einem künstlichen Koma waren, da war das uns beiden klar. Also mir war das irgendwo auch klar, auch wenn ich noch diesen Zustand mit diesen Tabletten hatte, die auch emotional so ein bisschen komisch waren. Genau. Ja.
Wurdest du dann irgendwann entlassen?
Ja.
Und musstest gehen oder konntest du bei deinen Kindern bleiben?
Genau, also ich bin, also das erste Mal, dass ich die Kinder gesehen habe und zu ihnen bin, war tatsächlich erst nach mehr als 24 Stunden nach der Geburt. Ich bin morgens, also am Tag von der Geburt morgens, war ich ja dann bei der Geburt und habe es dann an dem Tag selbst nicht geschafft, dahin gebracht zu werden oder zu gehen, weil ich mich keinen Meter bewegen konnte. Und auch emotional gesehen war das schon sehr, sehr schwierig. Und dann wurde ich einen Tag später, musste ich dann aufstehen und wurde dann in, was auch gut ist, dass man sich dann auch mal wieder bewegt und wurde dann in Rollstuhl gesetzt sozusagen und bin dann aber auch erst mittags zu den Babys gebracht worden. Also war das wirklich ja, über einen Tag später, dass ich das erste Mal da war. Und ich weiß aber nochmal davon abgesehen, dass ich total die Schmerzen hatte und kaum auf diesem Rollstuhl sitzen konnte, war das einfach für mich die Hölle. Beide waren in getrennten Zimmern, also weil einfach, es hatte nicht geklappt, dass beide in eins kommen, weil das andere Bett noch belegt war. Und sie waren aber beide in einem zu schlechten Zustand, dass man sie da noch hätte in einen Raum schieben können. Also die mussten dann noch beide getrennt bleiben. Das heißt, auch wenn wir dort waren, mussten wir beide uns voneinander trennen, weil es durfte immer nur einer bei einem Kind sein. Und das war schon echt schwierig. Und dann da so das erste Mal alleine reingeschoben zu werden und das ist jetzt dein Kind, das ist der Noel, das ist der Liam. Ich habe einfach, also außer pure Panik und dass ich das alles gerade richtig schlimm finde. Und das, also ich habe echt, ja, es war für mich so eine richtige Horrorstory. Mhm. Und ich habe auch überhaupt nicht gefühlt, dass es meine Kinder sind. Mhm. Ich wusste, dass ich nicht mehr schwanger bin und dass ich Kinder bekommen habe, aber ich war ja nicht dabei. Und dann die erst so spät, über 24 Stunden später das erste Mal zu sehen, auch nicht, wie man sich halt eben ein Baby vorstellt, wenn das so da ist, sondern ganz, ganz schlimm. Und ich habe natürlich vorher schon Bilder und Videos und sowas von Frühchen gesehen und auch von ganz klein. Aber es ist trotzdem was anderes, wenn es dein eigenes Kind ist und wenn du das so live vor dir in diesem Inkubator siehst. Also es war ganz schlimm. Ich habe nur gedacht, oh Gott, wie sollen wir das überhaupt jemals schaffen? Und wie können daraus überhaupt mal richtige Menschen irgendwie entstehen? Also es war für mich alles, weiß ich nicht, ganz, ganz weit weg. Ja.
Waren die beiden im, ich sage es mal, körperlich gleichen Zustand oder war von Anfang an klar, dem einen geht es schlechter als dem anderen?
Beide waren in einem kritischen Zustand und beide mussten auch erstmal direkt in so eine, also sie waren sediert, aber für uns sah das aus wie so ein künstliches Koma, weil die beide praktisch weg waren und nichts mitgekriegt haben. Die Augen waren auch noch nicht offen, aber generell waren sie einfach nicht da. Und sie hatten dann auch, also sie hatten halt einfach so starke Schmerzmittel bekommen, dass sie dann halt so sediert waren. Und sie waren beide auch an so einer, also nicht nur intubiert und beatmet, sondern die waren an so einer hochoxylierenden Beatmung. Das ist irgendwie so eine rüttelnde Beatmung und das ist so das Maximum, was geht an Beatmungsstufe und Form. Und sie hatten auch alle Intensivmedikamente, die es gibt, also mit Adrenalin und sämtlichen anderen Mitteln. Und sie hatten wirklich beide das Maximum. Also es waren wirklich, da hingen mehr Spritzen, als man sich vorstellen kann, mit Medikamenten und mit Sachen. Und an jeder möglichen Stelle am Körper war was dran. Und beide hatten wirklich, ich glaube, mit dem kritischsten Zustand, den man eigentlich so haben kann. Und das dann eigentlich auch 5 Tage lang, dass sie auch so sediert waren und so an dieser Rüttelbeatmung. Und das war auch so schlimm, weil die Kinder liegen da irgendwie wie im Koma. Es rüttelt die ganze Zeit, es ist super laut und du siehst halt, dass sie eigentlich nur künstlich halt am Leben gehalten werden. Das war schon wirklich sehr, sehr schlimm. Und man hat halt, also ich hatte noch gar kein Mama-Gefühl oder dass ich irgendwie eine Verbindung gespürt habe oder so. Das war ganz schrecklich und wir durften sie auch noch nicht anfassen. Also man durfte nur so seinen Finger mal reinmachen. Das, und dann vielleicht die Hand anfassen oder so, oder mal die Füße oder so, aber noch gar nicht in irgendeiner Form richtig mal anfassen oder so.
Gar nicht auf den Arm genommen.
Auf den Arm nehmen, nee, das dürfte, ich glaube, das erste Mal, dass ich Liam auf dem Arm hatte und ihn wirklich gekuschelt habe oder auf den Arm hatte, da war er 2 Wochen alt. Mhm. Ja.
Wie lange fühlen sich diese Tage an? Also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man das überhaupt durchsteht. So 24 Stunden, man wartet wahrscheinlich immer nur ab, was dann bei der nächsten Kontrolle man gesagt bekommt, ablenken geht ja gar nicht im Grunde, oder?
Also ja, genau. Also ich war 5 Tage nach der Geburt, war ich noch im Krankenhaus. So lange habe ich dort ein Bett gehabt und war auch leider blöderweise die ersten 3 Tage auf einer ganz normalen Wöchnerinnenstation, wo neben mir dann ihre, also Mamas mit ihren Babys waren. Das heißt, ich lag da direkt bei den frisch neugeborenen Kindern und ich selber hatte so ein Drama. Das war nicht so schön, das lag aber einfach daran, dass kein anderer Platz frei war. Und dann hatten wir in der 3. Nacht, das war dann auch so, wo ich wieder mehr bei mir war, weil ich meine starken Schmerzmittel dann auch nicht mehr bekommen habe und nicht mehr so high war von diesen ganzen Sachen, sage ich mal. Mhm. Und habe dann auch wie so ein Realitäts-, also es hat dann einmal wie so geknallt in meinem Kopf und ich habe gemerkt, oh Gott, also ich habe dann wirklich wahrgenommen eigentlich, was erst so richtig los ist oder naja, so wie gut, wie man das halt in so einer Situation kann. Und dann wurde ich nachts geweckt, weil es bei beiden eine Krise gab. Also beide hatten, also ich wurde praktisch geweckt und sollte mitkommen, weil es hieß, sie wissen nicht, ob sie es überleben oder nicht.
Beide gleichzeitig?
Ja, relativ gleichzeitig. Also erst der Noel, der hatte dann eine Lungenblutung oder sie sind davon ausgegangen, dass es eine kleine Blutung war. Und da wussten sie nicht, wie das weitergeht. Und der Liam hatte dann ein paar Stunden später die Krise mit dem Sauerstoff, dass er praktisch vom Sauerstoff von der Beatmung am Maximum war und es nicht mehr weiterging, aber er nicht richtig drauf angeschlagen hat sozusagen.
Und also 2 unterschiedliche Sachen.
Genau.
Die beiden liegen nicht im gleichen Bettchen, hätte ich fast gesagt, also noch nicht mal im gleichen Zimmer. Und trotzdem haben sie in der gleichen Nacht.
Ja, beide haben in dieser 3. Nacht zu kämpfen gehabt und hatten diese Lebenskrise,
ja,
wo wir nicht wussten, ob sie es überleben oder nicht. Mein Mann war zu dem Zeitpunkt ja aber noch zu Hause, durfte auch beim ersten Mal, das war um 3 Uhr nachts oder so, auch nicht kommen.
Ja.
Und dann habe ich aber gesagt, und dafür, glaube ich, verurteile ich mich bis heute, aber ich habe es nicht geschafft. Also ich habe nicht alleine dahin gehen können. Ich habe gesagt, ich schaffe das jetzt nicht. Also ne, ich sollte geholt werden, weil es hieß, wir wissen nicht, ob sie es schaffen oder nicht und ja, ich soll da jetzt hin. Und dann habe ich halt gefragt, was ich denn dann machen kann. Mir ging es halt auch einfach körperlich noch echt schlecht. Also ich kenne auch Mütter, die erst nach 3 bis 5 mhm, Tagen überhaupt schaffen, zu ihren Kindern zu gehen. Ich war eh schon dann nach diesen 24 Stunden ja schon da gewesen und so. Also es war körperlich auch echt schwierig und ich habe es nicht geschafft. Ich habe gesagt, ich kann das alleine nicht,
ja,
und ich kann da nicht hingehen.
Ja.
Und ich glaube, im Nachhinein denken oder wahrscheinlich denken sich ganz viele, oh Gott, wie konnte sie, ich meine, es ist nichts passiert, also was heißt, es ist nichts passiert. Beide haben es geschafft, die haben es über diesen dritten Tag geschafft und auch über die Nacht, Gott sei Dank. Ich glaube, wenn es kritischer geworden wäre, wäre ich wahrscheinlich nochmal geholt worden oder so. Aber im Nachhinein verurteile ich mich selbst so dafür, dass ich nicht einfach alleine dahin gegangen bin. Aber irgendwie in dem Moment habe ich es nicht hingekriegt, habe dann meinen Mann angerufen, der durfte dann zum Glück kommen. Und erst als er da war, sind wir beide zusammen dahin gegangen. Und dann haben es aber beide schon geschafft gehabt. Also beim Noel, diese Situation mit dieser potenziellen Lungenblutung war dann rum und beim Liam mit dieser Sauerstoffkrise, dass sie ihn nicht mehr weiter beatmet bekommen mhm, haben, weil er schon das absolute Maximum hatte, hat er auch überstanden. Mhm. Genau. Und das war auch tatsächlich das einzige Mal, dass wir diese Notsituation hatten mit dem Überleben, bis dann dieser 10. Tag kam, als wir nachts oder abends angerufen haben, als der Noel dann gestorben ist.
Also ja, habt ihr zwischen Tag 3 oder sagen wir mal 4 bis 10 eigentlich gedacht, okay, es geht hier bergauf, ja, für beide?
Genau, also wir sind nach 5 Tagen, also mein Mann durfte dann nochmal 2 Tage mit übernachten. Also an dem 3. Tag, als wir diese schlimmen Krisen hatten, durfte er dann mit dazu. Und dann haben wir so ein Familienzimmer bekommen zu zweit.
Ja.
Also durften auch zu zweit dann für die nächsten Tage hin, weil es halt so kritisch war. Und sie, glaube ich, auch nicht wussten, wie es weitergeht und ob es beide überhaupt schaffen. Und deshalb durften wir dann schon beide zu zweit dort bleiben. Ja. Und das war dann bis Tag 5. Dann wurden beide auch von dieser starken Sedierung weggenommen. Also die sind sozusagen aus ihrem künstlichen Koma, was es eigentlich nicht war, aber sie sind dann wach gewesen, mehr oder weniger. Und dann hat man halt, dann sah es so aus, als würde es bergauf gehen und ihnen besser gehen. Und sie sind dann auch von dieser Rüttelbeatmung runtergekommen und sind, genau, also praktisch einmal nicht mehr sediert gewesen, nicht mehr so stark beatmet. Und ab da durften wir dann auch nach Hause. Also ich musste dann auch nach diesen 5 Tagen da raus sozusagen aus dem Krankenhaus. Genau, wir haben so eine halbe Stunde von der Klinik weg, also wohnen wir weg. Und dann waren wir halt jeden Tag dort. Also ab Tag 5 oder 6 dachten wir eigentlich, jetzt wird's besser. Ja, und es gab auch jeden Tag eigentlich Fortschritte. Also mhm, es war dann immer, die konnten die Beatmung, alleine, dass sie abkonnten von dieser starken Beatmung und dass sie nicht mehr sediert sein mussten, ja, war ja schon Fortschritt. Ja, und es sah eigentlich erstmal ganz okay aus. So okay, wie es halt in dieser Lage aussehen kann.
Ja.
Ja, und sie konnten Medikamente runternehmen, sie konnten beim Sauerstoff schon was verändern und dann, genau, ging es so weiter und weiter und weiter und wir dachten, okay, gut, jetzt läuft es erstmal so und sieht ja ganz in Ordnung aus. Und dann kam aber dieser 10. Tag, als wir dann da angekommen sind und der Noel plötzlich wieder an dieser Rüttelbeatmung war, als ich da angekommen bin und ich direkt einen Schock bekommen habe, weil ich gemeint habe, warum ist er wieder sediert und ist jetzt wieder da dran. Und dann war mir schon klar, irgendwas läuft hier nicht so gut und das sieht nicht so gut aus jetzt, ja. Und das Gefühl hat mich dann an dem Tag auch nicht mehr verlassen, weil so ist es dann ja auch gelaufen.
Und Liam war währenddessen aber sozusagen weiterhin in seinem, also da war nichts zu dem Zeitpunkt.
Erstmal. Ah, was ich vergessen habe zu sagen, Liam hatte in dieser Nacht, wo er diese Krise hatte mit dem Sauerstoff, danach hatte er eine Hirnblutung. Also er hat eine Hirnblutung davon getragen sozusagen, ja, als das Ergebnis dieser sehr hohen Beatmung und von diesen ganzen Problemen, die er da hatte. Also es ist nicht ungewöhnlich. Hirnblutung ist eins der Risiken, das, was man auch immer gesagt bekommt. Da gibt es so eine ganze Liste von, aber es sind so 3, 4, 5, die man immer aufgezählt bekommt, die vor allem in diesen ersten kritischen Tagen passieren können. Und er hat halt die Hirnblutung davon getragen. Mhm. Er hat aber zum Glück nur eine relativ leichte Blutung gehabt, 1. bis 2. Grades, aber beidseits. Aber die hat sich nicht weiter verbreitet, die Blutung an sich. Was bei ihm das Problem war, ist aber, dass das Wasser, der Druck, also das Wasser hat sich angestaut und ist nicht abgeflossen.
Ja.
Woraufhin dann die Ventrikel immer größer wurden und die wurden jeden Tag kontrolliert. Und dann hat er ja den Wasserkopf entwickelt und musste dann trotzdem operiert werden, bis dann, also er hat dann auch einen Shunt im Gehirn implantiert bekommen. Er hat dann diesen Wasserkopf davon getragen. Aber die Blutung an sich hat bei ihm toi 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 nichts Wichtiges oder Großes kaputt gemacht und ist auch nicht die Hauptursache jetzt für irgendwelche Geschehnisse. Also eigentlich hatte er eine leichte Blutung, aber dann trotzdem die ganzen Schwierigkeiten daraus. Mhm. Den Sauerstoffmangel, der sein Gehirn beschädigt hat, hatte er trotzdem, weshalb er jetzt ja auch die Zerebralparese hat, also und auch behindert ist und trotzdem nicht alles so gut ist oder er jetzt ganz normal sich bewegen kann oder sowas. Aber da ist jetzt nicht die Hirnblutung dran schuld, sozusagen. Genau. Das heißt, da hatten wir Glück im Unglück, weil es gibt natürlich auch ganz andere Blutungen und Fälle. Genau, aber das wussten wir da ja auch alles noch nicht. Wir wussten nur, die Blutung ist relativ leicht. Sie ist da, jetzt wird sie halt beobachtet. Sie hat sich dann die ganzen Tage nicht weiter verbreitet. Und dann war man eigentlich erstmal erleichtert. Dann ging es nur noch darum, ob halt dieses Wasser, also und dieser Druck, ob das immer weiter steigt oder nicht. Aber an diesem 10. Tag, als der Noel seinen kritischen Tag hatte, da war es ja noch erst mal knapp eine Woche oder so, da war das beim Liam auch noch nicht kritisch oder so. Da war das noch in Beobachtung.
Ja, verstehe.
Ja, also es war eigentlich alles auf einem ganz guten Weg, sozusagen. Und bei Noel, ja, war es dann aber so, dass wir dann da angekommen sind und ich schon direkt gesehen habe, er ist wieder an dieser starken Rüttelbeatmung, er ist wieder sediert, irgendwas ist hier gar nicht in Ordnung. Und noch am Abend vorher haben wir uns so gewundert, dass er besser war, so ein bisschen besser als der Liam. Eigentlich war Noel immer so ein Ticken schlechter als der Liam, aber tatsächlich war das dann da so, dass er diesen Tag, bevor er gestorben ist oder in den Abend vorher so viel besser war,
ja,
und so sein Hoch erlebt hat, was ja auch nicht ungewöhnlich ist. Genau. Und da war das noch so verwunderlich, dass man bei ihm dann schon mehr Medikamente rausnehmen konnte und irgendwie alles ein bisschen besser war. Genau. Und dann hatten sie ihm diesen ZVK gezogen, also diesen zentralen Venenkatheterzugang, der ist im Bauchnabel. Und danach ist wohl irgendwie alles kollabiert und dann sind die dann nur noch dagegen, haben probiert dagegen anzukämpfen, aber seine Infektwerte waren schon so hoch, dass er halt schon eine super starke Sepsis hatte, also eine totale Blutvergiftung und dann, wir haben halt immer nur so Fetzen dann mitgekriegt.
Ich wollte gerade sagen, wie war die Situation? Ja. Wart ihr alle in einem Raum? War da Panik angesagt?
Genau, also als ich ankam, war es schon irgendwie so ein bisschen, ich habe schon gemerkt, dass es ein bisschen kritischer ist, aber weil sie auch den Schlauch von der Beatmung tauschen mussten und dann hier und da so ein bisschen gewuselt ist. Ich war bei Noel an dem Tag zuerst und mein Mann war beim Liam.
Ja.
Und ich habe ihm dann halt immer geschrieben, weil wir saßen ja in unterschiedlichen Räumen und habe nur gesagt, hey, irgendwie ist es hier heute total hektisch, Noel ist wieder an der Beatmung und der ist auch sediert. So richtig sagen kann mir keiner, was los ist, aber seine Werte sind wohl alle nicht so gut und ja, wir müssen jetzt erstmal abwarten. Und dann hat man immer so alle paar Stunden mal ein Häppchen bekommen und dann hieß es, sie müssen halt jetzt erstmal gucken, was los ist, weil seine Infektwerte eben so hoch sind und sie nicht wissen, warum und warum er jetzt diese starke Infektion hat. Ich glaube, da ist das Wort Sepsis auch noch gar nicht gefallen. Aber wenn man sich mal anguckt, wie hoch seine Infektwerte da waren, hatte er da schon eine Sepsis, weil das ist ja dann um 1000-faches höher oder sowas als bei einem normalen Infekt. Und dann haben sie halt alles probiert. Ne? Die haben irgendwie Ultraschalls gemacht. Ich weiß gar nicht, ob die da auch ein MRT gemacht haben, Röntgen. Die haben halt alles probiert, irgendwie rauszufinden, was dann los ist. Und bei ihm kam dann halt raus, dass er, das wussten wir dann aber nach ein paar Stunden, dass er halt eine NEC hatte. Das ist eine Erkrankung im Darm. Das ist auch eins dieser potenziellen Risiken. Und deshalb ist sein Darm perforiert. Also sein Darm hatte Löcher. Und dann, es war sein Darm eben, ja, löchrig und dann ist da alles ausgetreten, irgendwie wohl in den Bauchraum und das führt dann ja auch zur Infektion. Und am Ende wusste man jetzt auch gar nicht, ob das irgendwie ob er zuerst die Sepsis hatte und den Infekt, der dann den Darm sozusagen kaputt gemacht hat und woraufhin dann diese Krankheit kam und der Darm perforiert ist, oder ob er zuerst die Darmerkrankung hatte, die zur Perforation geführt hat und dann die Sepsis. Das weiß man eigentlich auch gar nicht so genau, aber diese Necke, also diese Darmperforation plus die Sepsis sind sozusagen die Gründe gewesen, warum er es dann nicht geschafft hat mit seinem schlechten Allgemeinzustand. Und dann hatte das dann zum Multiorganversagen geführt und daran ist er dann gestorben sozusagen.
Und da warst du dabei?
Ja. Also dieser ganze Tag war ewig lang. Wir sind morgens angekommen und haben gesehen, dass es ihm nicht gut geht, dass er wieder an diesen Beatmungen ist und an sediert ist, wo man schon das schlechte Gefühl hatte. Dann waren wir mehr oder weniger im Hintergrund, so wie wir konnten, bei den Untersuchungen dabei und haben halt immer irgendwelche Fetzen gehört von wegen Infektionen, Sepsis, Darmperforation und dann, als es klar war, dass er diese Darmperforation hatte, das war dann aber schon abends, war dann irgendwie, weiß ich nicht, 7 oder so, wurde dann schon gesagt, er wird jetzt notoperiert, aber nicht so, wie man das eigentlich macht bei so einer Perforation, wo das Kind dann ein Stück Darm rausgeschnitten bekommt und dann so einen künstlichen Darmausgang kriegt und wo man dann, ich weiß gar nicht, glaube ich, auch alles sauber macht, aber da, wo man dann praktisch den kaputten Darm entfernt. Sondern dafür war er schon gar nicht mehr stabil genug, sondern die haben nur so eine Notlösung machen können. Und es war dann schon ein Eingriff auch in Narkose, wo sie so eine Art ich weiß gar nicht mal, wie die das genannt haben, also es war auch wie so ein künstlicher Ausgang, den sie ihm irgendwie geben konnten, zumindest um ein bisschen was von diesen ja, Löchern im Darm auszuleiten und zu helfen. Hoffentlich, das war so die letzte Notlösung, die sie hatten, und wir durften dann auch nach Hause fahren, oder wir sollten dann auch nach Hause fahren, es war abends um 8 oder so, weil sie halt gesagt haben, sie rufen uns dann an, wenn dieser Eingriff und diese kleine OP vorbei ist, und sagen uns dann Bescheid. Und das haben sie auch gemacht, so um 9 oder sowas. Und da sah es auch erstmal okay aus, auch von seinen Werten. Naja, also es wurde ein Ticken besser und es sah erstmal in Ordnung aus, sodass sie gesagt haben, wir sollen jetzt einfach schlafen gehen und am nächsten Tag wiederkommen. Und dann hat aber so kurz vor 11 oder sowas, 11, 12 oder so, hat dann das Telefon geklingelt. Wir haben dann eigentlich schon geschlafen mit diesem Notalarm, den wir eben dieses eine besagte Mal bekommen haben, dass wir kommen sollen, weil sie nicht wissen, ob es der Noel schafft oder nicht. Und dass er hier halt gerade gegen alles ankämpft und wir sollen halt jetzt kommen. Und genau. Und dann war mir irgendwie schon klar, dass ich dachte, er schafft's nicht. Aber sie haben am Telefon noch nicht gesagt, er liegt eigentlich schon im Sterben, weil das war da schon so. Ja. Und dann sind wir da hingefahren und uns war, ich weiß noch, dass mir unglaublich kalt war. Also ich weiß noch, mir war so kalt, ich hatte so einen Schauer die ganze Zeit über mir drüber und hab gezittert und so. Es war einfach furchtbar. Und dann sind wir da hingefahren und es war ja nachts. Da ist ja dann niemand mehr, da sind ja keine Eltern mehr, die müssen ja dann abends auch schon wieder alle gehen. Also waren da wirklich nur wir plus die ganzen Schwestern, Ärzte und sonst was, und es waren echt viele Leute da. Also ich kann mich noch dran erinnern, es waren gefühlt 10 Leute, die dann alle in Noels Zimmer standen. Und als wir da angekommen sind und die alle so gesehen haben, war mir schon zu 1000% klar, er stirbt. Ja, und dann, oh Gott, sorry, jetzt kommt's doch. Ja, und das ist eigentlich so das Schlimme, was ich noch so, also das habe ich immer noch so krass im Kopf, wie alle in diesen Kitteln dastehen und uns halt so angucken und wir wissen, okay, er wird es nicht schaffen. Und das hat uns dann die Ärztin auch relativ schnell gesagt, dass ja, es halt nicht gut aussieht für ihn und dass er im Sterben liegt, dass er schon das Multiorganversagen hat. Also zu dem Zeitpunkt war schon die Niere, das Gehirn, das Herz, das hat alles schon nicht mehr funktioniert. Und so sah das halt auch aus. Also er war total aufgeschwemmt. Das sah richtig, richtig schlimm aus. Und unsere Frage war eigentlich nur noch mehr oder weniger, wie lange wir ihm das jetzt eigentlich noch antun müssen. Und es wurde aber auch direkt gesagt, es gibt keine Chance mehr. Also es gibt keine Chance mehr, irgendwas zu machen. Sie werden jetzt die Geräte ausschalten und ja. Und dann warten sie praktisch mit uns, bis er halt stirbt.
Oh Gott.
Genau. Und dass wir natürlich die Wahl haben, ob wir dabei sein wollen oder nicht. Aber natürlich sind wir da geblieben. Und dann saßen wir halt zu zweit in diesem Zimmer und hatten ihn halt auf dem Arm. Das war dann auch das erste Mal, dass ich Noel auf dem Arm gehalten habe. Ja, nur als er an meinen Arm gestorben ist. Und so ist es dann abgelaufen. Oh Gott, sorry. Ja. Und es hat dann halt noch ein paar Stunden gedauert. Und dann hat sein Herz aufgehört zu schlagen. Genau. Ja. Das ist schon.
Es tut mir so leid. Das wollte ich wirklich nicht.
Also ich weiß noch, dass ich ihm immer gesagt habe, dass es okay ist, wenn er jetzt geht, weil er muss nicht bleiben sozusagen. Es ist in Ordnung und dass ich halt will, dass er einfach nur keine Schmerzen hat und ja, dass wir ihm sozusagen, dass er jetzt wegen uns nicht hier bleiben muss. Ja, das weiß ich noch, dass wir ihm das immer wieder gesagt haben. Genau. Ja.
Und dann nebenan.
Ja, genau, im Zimmer nebenan.
So absurd.
Liegt der Liam. Und ich weiß noch, dass wir dann, als der Noel dann gestorben war und das Herz aufgehört hat zu schlagen und dann die Ärztin kam und ihn uns dann sozusagen abgenommen hat. Also sie haben uns schon so viel Zeit gelassen, wie wir wollten. Und dann haben sie ihn abgenommen und gewaschen und sauber gemacht und gebadet und umgezogen und sowas. Da waren wir dann aber nicht mehr dabei. Und dann sind wir rübergegangen ins Zimmer von Liam und der hatte genau an dieser Nacht total die gute Nacht gehabt. Und er war dann ja auch schon wach gewesen, ja auch schon ein paar Tage vorher und war irgendwie total, also als wäre er fröhlich gewesen. Der hat so ein bisschen gelacht und hatte so seinen Zuckerlolli bekommen. Die kriegen immer so kleine Zuckerlollis und hat auf seinem, der hat da das erste Mal einen Schnuller genommen und war, es war genau das Gegenteil. Und das war, wir kommen eigentlich gerade von ein paar Minuten ist Noel gestorben in unseren Armen und dann gehen wir zu Liam ins Zimmer. Und der liegt da so fröhlich und ist total süß. Und das war echt, ja, ganz komisch.
Wie soll man, also wie soll man das verkraften oder auch schaffen? Gab es da irgendwelche, du hast schon von einer Seelsorgerin gesprochen, gab es so eine Art Support dann auch für diese konkrete Situation?
Genau, also wir hatten ab meiner Schwangerschaft, ab da, wo ich gelegen habe in dem Krankenhaus, hatte ich schon die Seelsorgerin an meiner Seite, weil es mir ja super schlecht ging in der Zeit schon, also schon in der Schwangerschaft, als ich da liegen musste. Und genau dieselbe Seelsorgerin hat uns auch immer begleitet bis zum Schluss.
Ja.
Und der bin ich auch super dankbar bis heute, weil die einfach so eine tolle Arbeit für uns geleistet hat. Und genau, die war dann leider genau an dem Wochenende, wo der Noel gestorben ist, war sie nicht da, aber danach dann direkt wieder und es waren ja auch andere Seelsorger da, die uns dann begleitet haben und wir hatten eigentlich immer und jeden Tag die Seelsorgerin an unserer Seite, die kommt generell jeden Tag auf die Frühchenstation und geht zu den Eltern, außer sie wollen es halt nicht und bei uns war sie halt jeden Tag, genau, und dann als Noel gestorben ist, hatten wir trotzdem auch die Seelsorger an unserer Seite und haben dann auch jeden Tag mit ihr gesprochen und ich weiß noch, dass ich natürlich in der Zeit nach Noels Tod mehr Hilfe gebraucht habe und auch mal so 2-3 Mal angefragt hatte, ob sie halt mal Zeit hat. Und dann sind wir zusammen oder auch mal nur ich alleine zu ihr gegangen und haben halt nochmal mit ihr gesprochen. Aber die Ärzte und die Schwestern auf der Neo waren auch unsere Seelsorger. Die haben sich super viel Zeit genommen. Also die Tage nach Noels Tod haben wir wirklich mit unserem Bezugsarzt sozusagen, ich glaube, locker 2-3 Stunden über alles gesprochen. Wir haben ihn alles gefragt. Warum wurde das gemacht? Könnte es sein, dass das und das passiert ist? Und wir haben niemanden beschuldigt. Das machen wir auch bis heute nicht, weil das sehen wir auch so nicht. Es ist für uns niemand dran schuld. Es ist so gekommen, weil es so sein sollte. Genau, aber wir haben wirklich einmal alles besprochen. Und ich weiß noch, dass die Ärzte und auch die Schwestern zu uns gesagt haben, das war dann so 2-3 Tage nach Noels Tod, dass wir nicht so nett zu denen sein müssen. Also wir müssen nicht immer so sein, wie wir sind und wir dürfen da auch weinen und wir dürfen die auch anschreien. Und dann haben wir aber gesagt, ja, aber wir sind denen halt dankbar. Und wir haben gar nicht so, also wir haben da auch geweint, aber wir hatten dann trotzdem nie das Bedürfnis oder das Gefühl, dass wir da jemandem die Schuld geben müssen. Ja.
Ja.
Genau. Und auch wenn ich jetzt drüber nachdenke und wir gehen auch tatsächlich eigentlich zu Liams Geburtstag, die immer mal besuchen und es ist ein komisches Gefühl, wieder auf die Station zu gehen, weil wir ja Noel da verloren haben, aber es ist auch ein schönes Gefühl, weil sie halt auch Liam gerettet haben und für uns sind das unsere absoluten Helden, Engel, Lebensretter, die alles gemacht haben und das jeden Tag, 24 Stunden, damit so Leute wie wir dann Liam im Arm halten können. Und die machen wirklich alles, was nur geht, damit diese kleinsten Babys, die teilweise so krank sind und so schwierige Ausgangslagen haben, das überleben.
Ja, das ist wirklich auch ein krasser Job, ne? Was die alles so mit nach Hause nehmen. Auch
Also für mich ist das eigentlich der krasseste Job der Welt, der wirklich alle Anerkennung und Hochachtung und eigentlich auch Geld verdient, man hat, weil das ist für mich mit einer der wichtigsten und krassesten Jobs, die es so gibt. Als ich da war, habe ich mir auch gedacht, wow, was ist das bitte für ein Job im Vergleich zu dem, was ich mache? Also wie irrelevant ist eigentlich mein Job für die Welt, wenn man sich sowas mal anschaut? Und ich war einfach nur super dankbar, dass es diese Leute gibt, die auch alle echt toll waren und so empathisch und so toll mit uns umgegangen sind. Also vor allem diese Neo, diese Frühchenintensivstation oder generell Babyintensivstation ist echt ganz speziell und ganz besonders und denen bin ich bis heute dankbar. Auch wenn wir dort Noel verloren haben und unsere schlimmsten Stunden hatten, hatten wir da auch wirklich mit Liam auch schöne, schöne Zeiten. Schwierig, aber trotzdem überwiegt da das Gefühl der Dankbarkeit.
Ja.
Ja.
Gibt es denn dann, nachdem man sein Kind verloren hat, auch so Entscheidungen, die man noch treffen muss?
Ja, man muss einmal treffen, ob man sein Kind obduzieren lassen möchte.
Ja.
Da haben wir dann aber mit den Ärzten zusammen gesprochen, die uns gesagt haben, dass es für sie jetzt nicht medizinisch relevant wäre, dass sie irgendwas erfahren könnten, was ihnen weiterhelfen könnte, im Sinne von, dass sie das vielleicht auch weiter verwenden können oder so. Und dann haben wir gesagt, dass wir es nicht wollen, weil die Ursache, ob es erst die NEC war und dann die Sepsis oder andersrum, das war für uns nicht so relevant. Man hätte jetzt auch nicht so zu 100% genau rausfinden können, woran es lag, weil es wurde ja auch dieser zentrale Venenkatheter gezogen und da gab es auch mal die Vermutung, dass das auch einen Infekt auslösen kann, aber halt auch nicht in dieser Stärke, wie es dann passiert ist. Also ob man zum Beispiel hätte Antibiotika geben sollen, bevor man diesen zentralen Venenkatheter zieht, das war so eine potenzielle Frage im Raum, weil so hat man es dann beim Liam gemacht. Nachdem es beim Noel so kritisch war und er es nicht geschafft hat, haben sie dem Liam noch mal ein paar Tage Antibiotika gegeben und ihm dann erst den ZVK gezogen. Aber auch hier schwierig, wenn man Antibiotika dann gibt und dann eine Infektion kommt, kann man nicht mehr dagegen ankämpfen. Also ich verstehe alle Gründe. Genau, das heißt, man muss die Entscheidung treffen, ob man die Obduktion will oder nicht, wo wir uns dagegen entschieden haben, weil es den Ärzten jetzt so nicht richtig weitergeholfen hätte. Deswegen wollten wir das nicht machen.
Ja.
Und dann natürlich die Beerdigung.
Ja.
Genau, und das kommt dann auch auf einen zugerollt, während man ja mit Liam auch noch die anderen Probleme in der Klinik hat, weil da hat sich das dann mit seinem Kopf so langsam zugespitzt, dass halt sein Kopfumfang sozusagen immer gewachsen ist, also die Ventrikel und nicht das Blut, sondern das Blut war immer gleichbleibend, aber halt das Wasser immer mehr geworden ist und sich dann dieser potenzielle Verdacht mit dem Wasserkopf schon breit gemacht hat und dass da gegebenenfalls was gemacht werden muss. Genau, nicht, dass Hirndruck entsteht und da irgendwie doch noch was kaputt geht oder irgendwas Schlimmeres passiert. Und in dieser Zeit, als es dann bei Liam kritischer wurde mit dem Kopf, kam dann aber diese ganze Beerdigungsentscheidungs Flut auf uns zu. Mhm. Genau, wo man dann natürlich erstmal auch entscheiden muss, wird das Kind dann direkt abgeholt? Wo wollen wir es überhaupt beerdigen lassen? Was machen wir? Nehmen wir irgendwie, also nehmen wir uns eine Urne oder ein Grab oder wie auch immer. Also ne, da gab es ja viel, was man dann halt entscheiden muss, genau. Da haben wir uns dann dafür entschieden, dass wir eine Urne nehmen in so einer Wand, genau, und ihn dann auch verbrennen lassen. Und ja, das haben wir dann so gemacht. Und die Beerdigung war dann ungefähr fast einen Monat erst nach dem Tod, genau.
Aber noch zu einem Zeitpunkt, wo Liam im Krankenhaus war, ne?
Genau, Liam war noch... war noch in der Klinik und war auch erst frisch operiert worden. Also er hatte dann seine erste OP am Gehirn gehabt, wo er nochmal umverlegt werden musste in die andere Klinik. Und das war auch echt schlimm, weil dann bis zu dem Zeitpunkt ging es ihm, also er war nicht in, er war nicht in Lebensgefahr, nicht in akuter Lebensgefahr. Aber es war immer noch eine kritische Situation, weil das mit seinem Kopf immer schlimmer wurde. Und ja, man eben Angst hatte vor diesem Hirndruck. Dann wurde er operiert am Gehirn und hat das Blut rausgespült bekommen sozusagen. Also es wurde so eine Spülung gemacht, dass das, die Hirnblutung rausgespült wurde. Und er hat noch was eingesetzt bekommen, so eine Vorstufe von so einem Shunt, den er später in sein Gehirn richtig implantiert bekommen hat, damit sie, falls zu viel Hirndruck da ist, punktieren können. Also man kann dann da direkt rangehen. Genau, und das wurde dann gemacht. Und ein paar Tage nach dieser OP war dann die Beerdigung gewesen. Ja, und die Beerdigung hat sich ja ein bisschen verschoben, weil wir ja auch noch zum Beispiel Stevens Papa aus den USA dann hier hatten und wir alles irgendwie noch koordinieren mussten und auch mit der Beerdigung an sich. Und dann hat es fast einen Monat später war das dann erst gewesen.
Ja, man darf nicht vergessen, dass das natürlich am allerheftigsten euch beide betrifft, aber da hängt natürlich auch noch eine Familie mit dran, die da natürlich auch davon stark beeinträchtigt ist, auch emotional wahrscheinlich, ne?
Ja, und unsere Eltern oder auch Geschwister, die konnten ja nie mit. Ja. Also es war ja nie jemand da am Inkubator oder auf der Station außer wir. Ja. Und als er nur aber gestorben ist, durften unsere Eltern dann einmal so für 10 Minuten nochmal in Liam sehen und durften dann trotz dieser strengen Corona-Zeiten dann auch mal dahin und haben ihn dann halt mal gesehen und irgendwie auch mal so ein Fünkchen Hoffnung, glaube ich, dann gekriegt, weil sie gesehen haben, ihm geht's halt eigentlich den Umständen entsprechend ganz gut und das hat denen dann, glaube ich, auch echt Kraft gegeben und ich weiß noch, als Stevens Papa aus den USA hier war, durfte er dann auch zu Liam und durfte ihn dann auch mal sehen. Ich meine, der ist um die halbe Welt geflogen. Ja. Genau. Und ja, und sie durften sich auch noch mit uns von Noel verabschieden. Genau.
Naja, alles auch noch zu Corona-Zeiten, wo alles so strikt war wahrscheinlich, ne? Also, Gott, ist es wirklich.
Ja, wir mussten uns auch jeden Tag testen, bevor wir überhaupt erst zu Liam gehen konnten. Also wir sind zwar immer so eine halbe Stunde, 45 Minuten gefahren, aber mussten ja noch den Test vorher mit einbauen.
Ja.
Ja, also es war schon sehr extrem und wir durften auch nur 2x4 Stunden am Tag auf der Neo sein. Also man hatte 2 Schichten sozusagen, wo man hin durfte und da Liam dann ja nur noch alleine war, durfte auch nur noch einer von uns dann zu ihm. Weil bei uns dann aber mittendrin noch so ein paar Sachen passiert sind, dass sich mein Mann sein Schlüsselbein gebrochen hatte.
Oh.
Mitten in der Zeit, das war glaube ich so 1 oder 2 Wochen nach der Beerdigung, durften wir dann auch beide rein, weil der Steven ja mit seinem Arm dann auch Liam nicht mehr irgendwie nehmen konnte, so richtig. Und dann, genau, und nach 10 Wochen ungefähr wurde Liam auch verlegt. Also es gibt dort 2 Stationen, einmal die richtige Neo-Intensiv sozusagen und dann nochmal die Frühchen-Peppel-Station, nennen wir es mal so. Und ab dort durfte zwar auch immer nur einer von uns rein, aber da war es dann nicht mehr so streng von den Uhrzeiten, da durfte man immer da sein. Und hatte nicht mehr diese 2-4-Stunden-Schichten, wo man sich auch abwechseln musste. Also wenn ich in der Morgensschicht war, durfte mein Mann nur in die Nachmittagsschicht sozusagen, durfte nicht wechseln oder so.
Wie ging es dir körperlich? Ich meine, du warst schwanger.
Mm.
Es war jetzt keine Schwangerschaft bis zur 40. Woche oder irgendwo in dem Rahmen. Aber dein Körper hat einiges durchgemacht. Hormone, auch die Veränderung an sich. Du hast einen Kaiserschnitt davon getragen. Wie ging es dir körperlich?
Also körperlich war es für mich schon echt schwierig, weil mein Mann auch noch ein paar Tage nachdem Noel gestorben ist, Corona hatte und dann nicht mit ins Krankenhaus durfte und ich dann noch eine Woche alleine hin musste und ich aber nicht hingehen wollte. Somit musste ich dann schon, ich glaube, es waren 2 Wochen nach Notkaiserschnitt selber dahin fahren mit dem Auto und dann auch immer dahin laufen. Also ich musste eigentlich schon nach 2 Wochen körperlich fit sein.
Ja.
Und Aber ja, das war ich natürlich noch nicht. Ich weiß auch noch die ersten Tage, als ich aus dem Krankenhaus rausgekommen bin, ich konnte natürlich kaum laufen. Und auch dort dann immer so lange zu sitzen auf dem Stuhl, du hast ja dann da kein Bett oder Sofa oder Sessel, sondern ja, du sitzt auf so einem Stuhl, das war schon körperlich sehr herausfordernd. Und dann auch, ich glaube, als Liam so 2 Wochen alt war, durfte ich ihn ja auch das erste Mal also rausnehmen und tragen, umarmen, kuscheln, wie auch immer. Das war ja wirklich das erste Mal dann. Und dann hast du den ja teilweise auch stundenlang auf dir liegen. Aber wenn du selber halt noch Schmerzen und Probleme hast, ist es gar nicht so einfach, auch wenn der natürlich gar nichts gewogen hat. Aber mit allen Kabeln und allem an sich dran und noch der Beatmung und allem, das war schon, man bewegt sich dann auch wirklich 4 Stunden keinen Zentimeter.
Ja.
Ja, also körperlich war das schon extrem, aber ich habe die Schmerzen gar nicht so wahrgenommen, weil ich ja mit so vielen anderen Problemen zu tun hatte. Man hatte die Trauer, man hatte die Angst, man hatte irgendwo auch immer ein bisschen die Freude mit Liam. Also es war ja alles in allem zusammen. Und so richtig körperlich habe ich eigentlich erst viel später, glaube ich, dann auch gemerkt, dass ich halt nicht mehr kann.
Ja, das glaube ich dir. Wie geht's euch beiden jetzt heutzutage? Du hast vorhin schon gesagt, du bist seit 13 Jahren zusammen.
Mhm.
Also sehr, sehr lange schon.
Genau.
Ihr habt schon viel miteinander erlebt. Ja. Wie habt ihr das als Paar so verkraftet?
Mhm.
Habt ihr die Zeit gehabt, das zu verarbeiten?
Also das Gute war ja, dass wir die Seelsorge im Krankenhaus hatten und wir waren ja dann auch beide zusammen eigentlich meistens. Dann waren das schon wie so Therapiestunden gemeinsam, was ich auch ganz gut finde, weil ich glaube, ich hätte meinen Mann einzeln wahrscheinlich so dann nicht dahin gekriegt, weil er da doch eher so der typische Typ für sowas ist, der nicht alleine dann sagen würde, ich gehe jetzt irgendwie zur Therapie. Und das hat uns beide, glaube ich, oder uns beiden gut getan, weil wir sowohl alleine mit den Therapeuten gesprochen haben, mit den Seelsorgern, als auch gemeinsam und hatten dann praktisch schon unsere Therapie in diesen, wir waren ja auch 4 Monate da mit Liam, also hatten wir auch täglich eigentlich jemanden, das war schon sehr, sehr gut. Und danach habe ich mir nochmal separat Hilfe gesucht und habe dann nochmal eine Therapie gemacht, also nur für mich.
Mhm.
Mein Mann hat gesagt, er braucht es so nicht, er geht zum Fußball und hat einfach seine Art, das zu vereinbaren. Wir haben aber auch natürlich super viele mal drüber gesprochen und wir haben auch immer offen über alles geredet und auch über unsere Ängste, Sorgen, Gefühle, auch zum Beispiel als der erste Geburtstag kam, das war ja auch, also der erste Geburtstag war schon sehr, sehr schlimm, weil man dann jeden Tag, auch den Tag vorher und den Tag so jede Minute nochmal so zurückerlebt, was ist da passiert, was ist da, dann sind sie geboren, dann hatte ich einen Kaiserschnitt, dann war alles so komisch und dann auch diese 10 Tage von dem ersten Geburtstag bis dann zum ersten Todestag von Noel, die waren auch total schlimm und auch der erste Todestag und jetzt ist das ganze Jahr schon, jetzt haben wir das ja schon 3-mal gefeiert, beides und jetzt muss ich sagen, es ist ein bisschen schöner. Also doch, es ist schöner. Auch der Geburtstag, darauf freue ich mich eigentlich immer. Und ich liebe das auch immer, einen Motto-Geburtstag zu machen und zelebriere das immer so richtig mit Liam. Und auch Noels Todestag war jetzt eigentlich immer eher schön für uns, wenn man das so sagen kann. Also wir haben probiert, was Schönes draus zu machen, sage ich mal. Natürlich ist man da trotzdem traurig und es ist, bleibt auch immer noch der Todestag. Aber man probiert, diesen Himmelsgeburtstag halt irgendwie so schön wie möglich zu feiern. Dieses Jahr wurde Liam operiert, also waren wir sowieso noch mal gar nicht zu Hause, als der Todestag war, sozusagen. Aber letztes Jahr zum Beispiel weiß ich, dass es nicht mehr so schlimm war wie beim ersten Mal. Genau, und ansonsten geht es uns als Paar jetzt gut, aber es ist schon sehr herausfordernd gewesen. Also nicht nur die Phase im Krankenhaus, wo man diese 4 Monate nur funktioniert und ein Kind irgendwie probiert durchzukämpfen, das andere Kind gestorben ist, man parallel noch die Beerdigung hat und alle Gefühle, die so auf einmal stattfinden, aber auch danach. Also wir sind mit Liam nach Hause gekommen und der war halt noch pflegebedürftig im Sinne von, er hatte noch Sauerstoff, den er 24 Stunden gebraucht hat, plus einen Monitor. Also es war noch nicht normal. So war so wie, also bis heute ist es wahrscheinlich nicht normal, wenn man sich das so überlegt. Aber das war schon sehr herausfordernd. Also es ging da noch 3 Monate ungefähr, dass Liam noch am Sauerstoff und Monitor war und das war für uns die Hölle. Wir haben auch gesagt, im Nachhinein wären wir lieber noch im Krankenhaus geblieben, aber man wusste halt nicht, wie lange das alles so geht. Wir hatten halt auch keinen Pflegedienst, sondern haben das alles alleine gemacht und das war schon echt schlimm. Also weil ständig piepst der Monitor, das mit dem Sauerstoff, man hat permanent, also ich hatte super viel Panik immer, wenn ich gesehen habe, da gehen die Werte irgendwie runter oder so. Das war für mich ganz, ganz schlimm. Mein Mann konnte besser mit dieser Situation umgehen, der hatte auch nicht so Angst und Panik immer, wenn irgendwie was bei den Werten war, der war da irgendwie cooler. Genau, ja, und dann wurde Liam nochmal am Kopf operiert, weil er dann diesen Wasserkopf entwickelt hatte und doch den Shunt bekommen hat, also in sein Gehirn implantiert bekommen hat. Das ist so eine Pumpe, die praktisch das Wasser vom Kopf ableitet in den Bauchraum, damit er halt keinen Druck bekommt.
Ja.
Genau. Ja, und dann haben wir nach dieser OP, weiß ich noch, ging es Liam dann immer besser, weil er dann auch den Sauerstoff abgeben konnte, den Monitor. Und ab da hatte er auch nichts mehr an sich dran. Davor hat man ja sein Kind auch nie ohne irgendwas, also man hat ihn ja immer nur mit was im Gesicht gesehen. Und so konnten wir ihn auch mal einfach tragen. Wir waren nicht mit einem Kabel einen Meter an dieses Sauerstofffass-Ding gebunden, sondern wir konnten uns wirklich auch mal mit ihm bewegen. Wir konnten richtig rausgehen. Wir konnten irgendwie normaler leben, weil wir nicht halt auch irgendwie ständig einen Sauerstoff dann mitnehmen mussten und so. Ja. Genau, aber bis dahin war es schon sehr schwer. Also als wir damals aus der Klinik heimgekommen sind, bin ich in so ein riesen Loch gefallen. Und da ist, glaube ich, erst mal so langsam meinem Körper klar geworden, was er jetzt die letzten Monate gemacht hat, aber auch so mir. Also ich hatte dann das Gefühl, ich war wie in so einer depressiven Phase und habe irgendwie auch nicht mehr so gewusst, für was ich das alles so mache. Es war irgendwie ganz komisch. Also klar war Liam da und ich habe mich gefreut. Natürlich, er ist da, er lebt und er hat es überlebt und er hat es geschafft. Und ihm geht es den Umständen entsprechend gut. Nur Sauerstoff war jetzt auch nicht so dramatisch. Wir wussten ja, dass er das auch wahrscheinlich nicht für immer behalten muss. Aber trotzdem war das auch nicht die Lage, in der ich mich sehen wollte.
Ja, klar.
Ich dachte, wir gehen nach Hause mit einem Kind, was an sich so stabil ist, dass wir, wie alle anderen, irgendwann doch mal ein bisschen Babybubble haben oder so. Und das hatten wir halt nie. Also es war immer so direkt. Man hat eigentlich immer so einen Schlag ins Gesicht bekommen mit allem, was man so gemacht hat. Und wurde irgendwie immer von der Realität halt eingeholt. Und das ist mir dann halt passiert in diesen Monaten. Und es war echt schwer. Und dann bin ich zur Therapie gegangen und dann ging es mir zum Glück nach ein paar Monaten auch ungefähr da, wo Liam dann seine letzte OP dann hatte mit dieser großen Sache mit der Schandimplantation im Gehirn und wo es ihm dann auch besser ging, weil er auch von allen Geräten abkonnte. Ab da, wo dann seine Wunden und Narben so geheilt sind und er nur noch seine Pflasterchen hatte und so, ab da ging es mir dann auch besser. Und so habe ich dann auch irgendwie erst das Gefühl gehabt, jetzt sind wir erst so richtig angekommen, auch zu Hause und mit Kind. Und jetzt fangen wir erst an, so ein bisschen Sachen zu machen, dass wir auch mal irgendwo hin rausgehen, mal mit ihm einkaufen gehen oder auch mal irgendwie mit ihm zu Freunden gehen oder mal zu einem Fest. Das haben wir halt ja davor alles überhaupt gar nicht gemacht und waren auch noch relativ vorsichtig, bis er eins geworden ist. Ja. Genau.
Wie geht's ihm heute? Also er ist jetzt so 3,5 ungefähr, ne?
Bald ist er 3,5. Genau, Liam geht's mittlerweile sehr gut. Also ja, er ist fröhlich und munter, ist ein 3-Jähriger, der auch trotzdem in seiner Trotzphase steckt. Also natürlich haben wir da auch ähnliche Herausforderungen wie alle anderen Eltern mit einem Kind in dem Alter, nur dass er halt noch nicht laufen kann. Mhm. Frei, er kann nicht frei stehen und er kann auch nicht sprechen. Also er fängt jetzt an zu versuchen zu sprechen, aber er spricht jetzt nicht wie ein 3- oder 3,5-Jähriger und dementsprechend, ja, und er ist auch schwerhörig und hat Hörgeräte, aber vor allem natürlich auch, dass er noch nicht selbst laufen kann oder selbst stehen kann oder sowas, das ist dann ein ganz anderer Alltag, den wir mit ihm leben. Er kann auch eigentlich noch bei fast gar nicht so richtig mithelfen, sage ich mal. Das heißt, man hat schon, man wickelt das Kind noch, man zieht es an, man zieht es aus, man gut essen kann er alleine und auch relativ selbstständig. Genau, aber sonst sind wir halt schon einfach total in dieser Pflege sozusagen drinne.
Und gibt es irgendwelche Prognosen oder ist es total schwer zu sagen, was so seine Entwicklungs...
Also Liam wurde im Februar nochmal relativ groß am Rückenmark operiert und hatte... Genau, hatte eine OP, bei der Nerven durchtrennt worden und ihm eigentlich seine Spastik in den Beinen überwiegend genommen wurde.
Ja.
Genau, also es war eine super OP und eine super Chance für ihn und seitdem hat er sich auch super toll entwickelt und tolle Fortschritte gemacht. Und jetzt läuft er halt an den Händen, also an beiden Händen oder auch hoffentlich kommt bald unser Hilfsmittel, dann hat er so einen Gehwagen, den er so, wo er sich von hinten festhalten kann und dann selbst mitlaufen kann, so einen Holzlaufwagen, den wir haben, da kann er auch schon selber mitlaufen. Genau, und die Prognosen sind schon so, dass er eigentlich mal laufen kann und auch wahrscheinlich frei, ohne irgendwelche Hilfsmittel oder vielleicht nur minimal oder so. Aber man weiß natürlich nicht, wie das Gangbild aussehen wird, weil das bei einer Zerebralparese nicht so normal aussieht wie bei uns, sondern zum Beispiel im besten Fall zieht er nur vielleicht einen Fuß hinterher oder so oder läuft noch ein bisschen wackeliger oder sowas. Das wäre so der beste Fall. Der schlechteste Fall ist, okay, gut, dass er halt gar nicht laufen kann oder halt im Rollstuhl ist. Aber das sind so diese Prognosen, die man so hat. Bei ihm heißt es schon, dass er vermutlich mal frei laufen wird und oder... mit irgendwelchen leichten Hilfsmitteln, vielleicht, weiß ich nicht, im Stock oder irgendwas. Aber eigentlich gehen die schon davon aus, dass das auch frei können wird und auch frei stehen kann. Mhm. Aber natürlich sagt dir niemand, wann das so ist. Genau, beim Laufen mache ich mir gar nicht so die großen Sorgen. Was ich schwieriger finde, ist die Sprache. Weil er jetzt erst, also bis zur OP, hat er eigentlich kein Wort gesprochen, außer sowas wie Papa. Also er hat schon Pa oder Papa gesagt oder so ein bisschen was wie Oma, Opa und Mama. Aber noch nicht so richtige Wörter irgendwie. Und genau, und da hat es halt auch sehr lange gedauert, bis da sowas rausgekommen ist. Auch wenn er was sagen wollte, hat sehr lange gedauert. Genau, und jetzt seit der OP hat das wie so ein Knoten gelöst. Und seitdem kamen da so ein paar Wörter oder Silben. Und jetzt brabbelt er ganz viel oder erzählt irgendwelche Sachen. Wir wissen nur noch nicht, was er erzählt. Ja. Also jetzt ist er so am Anfang, aber bei der Sprache ist es halt noch schwieriger, das einzuschätzen, wie er mal sprechen wird.
Ja.
Und das finde ich sehr schwer, sich da irgendwie so drauf einzulassen. Ja, weil ich habe lieber gerne so, okay, es könnte so und so sein. Beim Thema mit dem Laufen und der Zerebralparese gibt es halt schon viele Fälle und da gibt es auch schon jahrelange Untersuchungen dazu und da kann einem auch, also da kriegt man viele Prognosen gesagt, aber bei der Sprache ist es schwierig. Weil beim Laufen sagen sie zum Beispiel auch, es kann sein, dass, also selbst wenn er normal läuft, dass er halt nicht so lange oder so weit laufen kann.
Ja.
Also dass er dann erschöpft ist oder dann doch einen Rollstuhl bräuchte, um sich zwischendrin auch mal anders fortbewegen zu können und so. Das ist so relativ typisch auch für eine Zerebralparese. Genau. Aber bei der Sprache gibt es sowas halt nicht. Außer, dass mir neulich meine Logopädin gesagt hat, es kann sein, dass er halt, je nachdem, wie es halt ist, dass er vielleicht auch erschöpft ist beim Sprechen und zum Beispiel nicht ganze Sätze normal grammatikalisch auch bildet, sondern eher abkürzt, weil er halt nicht so viele Wörter sprechen kann, weil es ja auch anstrengend ist zu sprechen. Aber das weiß man alles noch nicht. Also was und wie, das ist mit der Sprache, das ist einfach noch früh in dem Alter. Er hat erst mit kurz vor 2 seine Hörgeräte bekommen und hat so lange halt fast gar nichts gehört. Ja, also sein Höralter ist erst so bei knapp 1,5 und da müssen wir jetzt einfach noch abwarten. Und das ist eigentlich auch das Nervigste. Man muss halt immer warten und man weiß nie, wie es ausgeht. Und am liebsten hätte man halt so eine Zauberkugel, wo man sieht, okay, wenn er 5 ist, läuft er, wenn er 4 ist, keine Ahnung, steht er und wenn er 6 ist, spricht er oder so. Yeah. Man hat so seine Wünsche, aber ich bin mittlerweile jetzt nach diesen 3,5 Jahren, habe ich das nicht mehr. Ich will nicht mehr... Also ich habe nicht mehr so Meilensteine vor mir, dass ich mir denke, bis er 4 wird, muss er das können, sondern das, daran halte ich mich nicht mehr fest. Das habe ich noch bis zum 2. Geburtstag gemacht und dann hat er diese Diagnose mit der Zerebralparese erst so mit 2, 2,5 bekommen und ab da habe ich mich eigentlich von allem losgelöst, weil man merkt irgendwann, okay, es bringt nichts, ich muss halt einfach länger warten oder wir müssen länger warten und ja.
Wie sieht denn dein, also von allem losgelöst sagt sich ja manchmal auch leichter, als es dann umgesetzt ist, aber wie sieht denn sonst so dein persönlicher Alltag aus? Also bist du wieder im Job tatsächlich? Mhm. Ist er in der Kita, in der Krippe versorgt?
Genau. Also Liam geht seit er so 2, 3 Viertel ist in eine Krippe. Das ist aber eine private Einrichtung, weil wir bei uns in der Stadt einfach keinen Platz mit Integrationsplatz bekommen haben.
Ja.
Und auch da so ein bisschen unsere Schwierigkeiten haben oder hatten. Also das ist bei uns gar nicht mal so einfach, eine also einen Integrationsplatz zu bekommen sozusagen im Kindergarten und vor allem noch U3 schon mal eigentlich fast gar nicht.
Ja.
Genau, und auch da haben wir uns jetzt auch für ab dann, wenn er 4 ist, um eine eigene Lösung gekümmert, weil er dann in so eine Vorklasse gehen wird von der Schule für gehörgeschädigte Kinder. Also da sind dann nur Kinder mit Hörgeräten und Implantaten, die alle auch das Thema Sprache haben und da ist er in der Vorklasse ab 4 dann. Das heißt, es ist wie so ein Kindergarten, aber mit so einem Vorschulaspekt und mehr Förderung. Also die haben da auch Reittherapie, Schwimmtherapie. Da wird die ganze Zeit mitgebärdet und sind halt Förderlehrerinnen, die auf das Thema Sprache aus sind. Und das ist für uns die beste Lösung für ihn. Genau, und da wird er dann ab 4, also ab Februar nächsten Jahres hingehen. Hoffentlich mit einer Teilhabeassistenz, also wieder so eine Integrationsgeschichte. Da sind wir jetzt gerade dran, wo wir noch drum kämpfen müssen, dass das funktioniert. Genau, und im Kindergarten in dieser privaten Krippe, wo wir ihn hingegeben haben, das war dann eine eigene Lösung, weil wir so von der Stadt da auch leider voll im Stich gelassen wurden. Und generell, genau, auch das ein sehr schwieriges Thema ist mit Integrationsplätzen in Kindergärten, also Kindergarten und Integration in Deutschland, sehr schwieriges Thema. Genau, und da haben wir uns halt super allein gelassen gefühlt. Zum Glück haben wir dann den Tipp bekommen mit dieser privaten Krippe bei uns und da darf er jetzt auch bis er 4 ist, also ein Jahr länger als normales Krippenkind bleiben, weil er ja auch noch, noch hinterher ist und einfach genau den Bedarf hat und da geht er total gerne hin. Er liebt es da, seine Erzieher sind total toll. Also die kümmern sich alle super toll um ihn und auch die Kinder haben ihn so toll aufgenommen. Also es funktioniert super und sie sagen auch immer, man merkt so im normalen Kita-Alltag oder Krippenalltag eigentlich gar nicht immer so den Unterschied, sage ich mal, oder so. Also da ist er super gut integriert. Also das klappt wunderbar und das ist für mich natürlich auch schön, weil ich ihn dann auch guten Gewissens abgeben kann. Und er war ja auch wirklich fast bis 3 zu Hause. Ich habe aber schon ab seinem 2. Geburtstag wieder angefangen zu arbeiten. Halt im Homeoffice, aber zum Glück auch mit dem Support von meinen Eltern, die ihn dann halt auch immer mal betreut haben und das auch wirklich fast 9 Monate lang. Wo ich auch sehr froh und dankbar bin, dass das so geklappt hat. Genau, und ich arbeite seit dem 2. Geburtstag wieder. Ja, und jetzt ist der Alltag so, dass ich ihn halt in die Krippe bringe. Yeah. Mein Mann holt ihn auf dem Rückweg von der Arbeit wieder ab. Ich bin im Homeoffice, ich kümmere mich wieder um mich, gehe wieder zum Sport, habe irgendwie jetzt so langsam wieder zurück zu mir gefunden. Wir waren Anfang des Jahres noch 6 Wochen bei der großen OP und Reha und danach habe ich so wirklich mir für mich meinen Cut gesetzt. Ab jetzt kümmere ich mich auch wieder mal so richtig um mich und das hat mir total gut getan.
Ja, das glaube ich dir. Das ist das Erste, was man kürzt. Ne? Also es ist ja auch nachvollziehbar. Aber auch so bei anderen Eltern hört man das immer wieder, dass die Eltern und Mütter gerade bei sich sofort anfangen zu kürzen, wenn Kinder ins Spiel kommen. Erst recht, wenn diese Kinder dann natürlich so pflegebedürftig sind und die Betreuung so intensiv ist und all das, was ihr jetzt erlebt habt natürlich.
Ja.
Und ihr als Paar, ihr seid jetzt, ich habe vorhin schon gesagt, ihr seid extra hierher gereist und habt euch auch ein bisschen Paarzeit genommen. Das finde ich besonders schön.
Ja.
War das das erste Mal dann ohne den Kleinen?
Ja, also es war nicht das erste Mal ohne den Kleinen alleine. Wir waren schon mal, ich glaube, da war eins oder zwei irgendwann in der Anfangszeit auch schon mal eine Nacht weg, weil wir auf einem Konzert waren, was wir noch irgendwann in dieser Corona-Zeit gebucht haben und es wurde 10-mal verschoben. Genau, also wir haben relativ früh meine Eltern mit am Start gehabt, dass er da auch übernachten kann und haben das auch probiert irgendwie früh einzuführen, weil ich auch relativ schnell wusste, dass ich auch die Hilfe von meinen Eltern brauchen werde. Auch als es dann in Richtung wieder arbeiten ging und keine Krippe und kein Platz und mit ihm ja noch spezieller sozusagen. Und genau, jetzt war es aber das erste Mal seit einer längeren Zeit, dass wir auch über Nacht sozusagen woanders alleine weg waren. Aber ansonsten haben wir da schon, nehmen wir uns da jetzt, seit er auch in der Krippe ist und ich wieder arbeiten gehe, erst in der Krippe, meine Eltern sind wieder entlasteter, weil in der Zeit, wo ich nicht gearbeitet habe, hatten sie ihn ja auch super viel und seit da konnten wir das zum Glück so einführen, dass sie auch mal einen Oma-Opa-Tag machen oder er auch mal dort übernachtet. Genau. Ja. Aber jetzt war es das erste Mal seit einer langen Zeit, dass wir zu zweit weg waren und es auch mal so richtig genießen konnten, dass wir gestern dann auch mal im Wellness waren.
Ja.
Und das ist ganz schön.
Richtig, richtig schön. Der Blick auf die Uhr verrät mir so ein bisschen, dass ihr habt ja noch ein bisschen was vor euch heute. Dass wir das hier leider an dieser Stelle unterbrechen müssen. Wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja nochmal wieder und können noch ein bisschen weiterreden, weil eigentlich diese Stunde, also anderthalb Stunden Gespräch zu dem Thema werden dem gar nicht gerecht, merke ich. Ich habe es schon ein bisschen geahnt. Aber ich danke dir sehr, dass du da uns so viele Insights gegeben hast und dir auch die Zeit genommen hast, über dieses Thema nochmal zu sprechen. Vielen Dank.
Sehr gerne. Ja, es sind halt super viele Themen bei uns.
Ja.
Wir haben halt so viele spezielle Sachen.
Ja, wirklich.
Genau, mit dem pflegenden Elternsein jetzt und der Behinderung sozusagen.
Genau.
Und dann noch so unsichtbar behindert und so speziell auch irgendwie, weil er nicht der typische ist, der jetzt irgendwie im Rollstuhl sitzt, wo man auf den ersten Blick sieht, das Kind ist behindert.
Ja.
Ne? So Sachen. Aber und klar, das Thema Inklusion geht an einem dann ja auch nicht vorbei, wenn man sich damit jetzt mehr auseinandersetzt sozusagen.
Ja.
Und das Ganze aber, genau, natürlich ist bei uns halt auch noch der Punkt mit der Zwillingsschwangerschaft und wie dramatisch das alles war und dass wir Noel verloren haben, ist ja auch noch ein Riesenthema.
Total.
Ja.
Und deswegen fühlt es sich ein bisschen an wie Teil 1.
Genau.
Und vielleicht sprechen wir dann nochmal ein bisschen mehr auch zu dem Alltag und dieser Pflegschaft und dieser unsichtbaren Behinderung, wie du es genannt hast. Das war zugegebenermaßen ein sehr, sehr schweres Thema, eine sehr schwere Folge, aber genau dafür steht eben Echte Mamas auch, dass wir Sichtbarkeit schaffen für die schweren Momente im Mama-Alltag, im Mama-Leben und dass das Leben nicht immer einfach ist. Ich freue mich sehr, dass Niki sich so uns gegenüber geäußert hat und ich hoffe, dass die ein oder andere, die vielleicht relaten kann, sich gestützt und gesehen fühlt und wir auch mehr Sichtbarkeit für pflegende Eltern schaffen können. Folgt uns unbedingt auf Instagram und abonniert doch diesen Podcast. Lasst ein bisschen Liebe da in Form von Kommentaren oder Likes für Niki selbst und für Familien, die durch ähnlich schwere Zeiten gehen. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid, dann mit einem ganz anderen Thema und sage bis dahin, eure Noah.